Bewegtbild-Banausen. Kino und Trailer, bis ihr kotzt.
Das ist eine Bande von Idioten!
Bewegtbild-Idioten.
Das sind wir.
Ja, die Bewegtbild-Idioten sind zurück.
Und heute machen wir schon wieder was, was wir noch nie gemacht haben. Ist dir das aufgefallen?
Ach so?
Ja. Also ich meine...
Also ich popel gerade beim Aufnehmen, ist es das oder?
Nee,
ich vorher auch noch nicht gemacht.
Ich meinte tatsächlich inhaltlich.
Inhaltlich?
Wir machen heute wieder mal was, was wir so noch nie gemacht haben.
Mir fällt jetzt keine Premiere ein, aber du wirst mich sicher aufklären.
Na klar. Wir machen heute eine Kino- und Trailer-Episode ohne einen amerikanischen Film.
Oh, das ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen. Also das wäre mir jetzt nicht aufgefallen. Tatsächlich, hast recht.
Ja. Ja, wir haben heute zwei Filme, die wir im Kino gesehen haben. Und keiner davon ist aus Hollywood.
Das Spektakulärste daran ist, dass du mich ins Kino gekriegt hast mit einem deutschen Film.
Ja, das ist okay. Da so weit wollte ich nicht vorweggreifen, aber ja.
Ja, aber wenn wir schon mal dabei sind, also ist ja ungewöhnlich, dass ich mir einen deutschen Film im Kino angucke, aber
ja.
Ich musste mich ja informieren, was da so los ist auf dem deutschen Filmmarkt.
Aber, und auch da spoilern wir jetzt nichts großartig, das sind zwei Oscar-Einreichungen.
Korrekt.
Geil.
Wir haben uns den deutschen Oscar-Kandidaten angeguckt und den koreanischen.
Und den koreanischen, ja.
Und beide gehen ins Rennen als bester Auslands-Oscar.
Zumindest das, ja.
Wir sind sehr gespannt.
Der eine hat ja sogar tatsächlich Chancen, in der Best-Picture-Kategorie zu landen.
Ich kann mir denken, welcher von beiden.
Ja.
Aber es wäre
ich auch.
Es wäre tatsächlich geraten. Weil nee. Das wusste ich nicht. Also die wären dann in beiden Kategorien nominiert, ja, der besagte Film.
Genau.
Interessant.
Also hat Chancen drauf, ja.
Doppelt gemobbelt. Wovon hängt das ab? Vom Gremium.
Ja, von der Academy. Und den Stimmen, die der dafür kriegt.
Wie viele Filme sind denn da auf der Shortlist, sodass man sagt, okay, davon werden so und so viele rausgewählt?
Keine Ahnung. Das wäre echt mal interessant zu wissen.
Ja, das würde mich auch mal interessieren, welche Zahl dahinter steckt.
Weil es kommen ja schon immer aus jedem Land immer ein paar Filme zusammen und die werden dann runtergekürzt und dann nochmal auf halt schlussendlich die Nominierten. Also
wäre gut zu wissen, aus was für einer Auswahl die da letztendlich was rauspicken müssen, die Rosinen.
Ja, vor allem, ob es immer eine festgelegte Anzahl ist an Filmen.
Das wäre auch zu fragen. Weil ich meine, du kannst jetzt auch nicht sagen, pro Jahr kommt so und so viel Oscar-fähige Filme oder Filme, die für einen Oscar in Frage kommen, raus. Insofern ist es auch schwierig, das auf eine Zahl festzulegen.
Ja, oder? Eben.
Es sei denn, es ist eine sehr kleine Zahl, dass man sagt, okay, man muss sich hier begrenzen auf 10 Filme oder so. Dann,
aber das merkt man ja schon bei den Oscars. Da sind ja manche Jahrgänge dabei, wo man schon bei den ganzen Hollywood-Filmen denkt, naja, war jetzt nicht so ein starker Jahrgang.
Durchaus. Aber du kannst ja jetzt nicht, wenn du jetzt eine Zahl festlegst von 100, kannst du jetzt nicht sagen, okay, jetzt nehmen wir Star Wars jetzt mit rein, weil uns fehlen noch ein paar Filme,
ja,
so als bester Oscar-Film oder so.
Nee, so wird es nicht laufen, denke ich.
Ist ja auch komisch.
Ja.
Stecken wir dich drin.
Auch das lässt sich vielleicht recherchieren. Mal gucken.
Ja, vielleicht bringen wir da ganz heiße Infos aus Hollywood auf jeden Fall. Wir schleichen uns als rasende Reporter, schleichen wir uns auf die Oscar-Verleihung und finden raus, wie das da hinter den Kulissen zustande geht.
Naja, in dieser Akademie macht ja schon auch einen kleinen Wandel durch, ne? Also die waren ja bis vor ein paar Jahren noch irgendwie, glaube ich, zu 80% sehr alt, männlich und weiß. Und warst mittlerweile, ich denke, das warst du.
Wie kann ich das gewesen sein? Bei uns
bimmelt und irgendjemand war es.
Ja, tut mir leid, wir haben keine Assistentin, also Siri muss uns immer assistieren.
Ja.
Wir entschuldigen uns für dieses technische Fauxpas.
Was ich sagen wollte ist, da sollen jetzt auch viel mehr Frauen und so weiter in die Academy kommen und da verändert sich so ein bisschen was.
Na, es ist ja sowieso jedes Jahr bei der Oscar-Verleihung haben sie ja irgendwelche Neuerungen, die dann angekündigt werden, die dann wieder abgeblasen werden teilweise.
Ja.
Mit Moderator, ohne Moderator, neue Kategorie, mehr Nominierte und so weiter und so fort. Das ist ja alles in den letzten Jahren letztendlich eingeführt worden.
Ja, wobei die Nummer mit dem Moderator und wie die Show dann zusammengestellt wird, das hat mehr mit der Ausstrahlung zu tun.
Ja.
Während das andere entscheidet ja die Academy im Vorfeld.
Wo ich ja ganz froh darüber bin, ist, dass sie den Plan abgeblasen haben, die nicht so populären Kategorien hinter den Kulissen, die technischen Sachen und so in der Werbepause zu verleihen.
Ja, haben wir da nicht schon mal drüber gesprochen? Da gab es doch so einen kleineren Skandal, wo dann sämtliche Filmemacher auf die Barrikaden sind und gesagt haben,
das kann nicht sein, weil die Leute müssen auch geehrt werden.
Ja, eben, weil die den Kamera-Oscar im Off verleihen wollten.
Ja, das ist schon...
Und Schnitt und so, glaube ich, ne? Also sollten 4 Oscars sein, ja.
Vor allen Dingen haben wir einen Oscar-Tippschein, ja. Jetzt müssen wir googeln, was da in der Werbepause passiert ist. Das ist doch scheiße.
Ja, stimmt, wenn man es live guckt, ja.
Ja. Naja, wir werden sehen.
Gut, über welchen Film sprechen wir dann zuerst?
Das darfst gerne du entscheiden. Gehen wir ins entfernte Südkorea oder bleiben wir hier in Deutschland?
Nein, ich bin für den koreanischen Film.
Du bist für den koreanischen Film?
Ja.
Wir haben beide den ziemlich gehypten Parasite gesehen.
Der ist sehr gehypt.
Aber hallo.
Der ist Gewinner der Goldenen Palme in Cannes.
Richtig, wir haben wahrscheinlich einen Gewinner am Start.
Und da, ich habe tatsächlich ein Plakat gesehen, wo die den Film bewerben mit der abgedrehteste Cannes-Gewinner seit Pulp Fiction.
Oje.
Also.
So laufen die Werbemaßnahmen, ja?
Ja, ich weiß auch nicht, was die sich da immer vom Marketing versprechen, weil so ein Vergleich kann einem Film, finde ich, eigentlich nur schaden.
Ja, definitiv. Was ich auch gerade gesehen habe, ist bezüglich des Films, dass die einen Wettbewerb ausgerufen haben, dass man eigene Plakate einreichen kann bezüglich des Films. Und dann werden so eigene Designs von dem Filmplakat für den besagten Film praktisch werden eingereicht und die ersten oder die besten werden dann prämiert oder werden auch teilweise dann umgesetzt auf dem DVD-Cover oder auf dem Blu-ray-Cover. Was
Ach so, für sowas dann?
Ja, ja, definitiv.
Okay.
Das heißt, du kannst hier zu Hause praktisch, kannst hier in deinem Schlafzimmer, kannst ein Bild malen und kannst du dort einreichen als Blu-ray-Cover, als zukünftiges für Parasite.
Abgefahren.
Ja, das habe ich auch so noch nicht gehört.
Aber jetzt hast du es gesagt, die Rede ist von Parasite.
Richtig, die Rede ist von Parasite.
Und wie ich eben schon gesagt habe, lief der in Cannes. Das heißt, der ist schon eine ganze Weile unterwegs. Und Deutschland ist jetzt auch einer der letzten Märkte, wo der auf den Markt kommt.
Wann war hier Kinostart?
Am 17. Oktober.
17. Oktober. Also hier noch relativ frisch.
Ja, aber wir sind wirklich die Letzten.
Wir sind die Letzten, ja.
Oder mit die Letzten. Ich glaube, Japan kommt noch danach. Irgendwie. Aber ansonsten...
Direkt die unmittelbare Nachbarschaft kommt als allerletztes. Ja, also wirklich, erstmal um die andere Seite der Erde rum.
Ja, aber eben, der hat schon diverse Festivals durch. Mhm. Hat auch schon einige Preise abgeräumt. Witzigerweise,
neben der Goldenen Palme.
Neben der Goldenen Palme, ja. Und vor allem, witzigerweise, hat der mehr Preise als Nominierungen bekommen. Ne? Also,
was?
Naja, sonst ist doch oft so, dass die halt... ein paar Preise gewonnen haben und noch unzählige Nominierungen, weil sie halt oft nominiert waren, aber nicht gewonnen haben.
Ja.
Und der hat tatsächlich im Schnitt mehr Preise gewonnen, als er dann schlussendlich noch zusätzlich Nominierungen hat, weißt du? Das heißt, also der hat eine verdammt gute Quote, will ich damit sagen.
Ja, dann sagt er, er hat eine verdammt gute Quote.
Ja, er hat 6 Siege und noch 3 Nominierungen.
Das mit dem Namen und Dings und Regisseur und Dings.
Ja, ist doch alles egal.
So formulierst du heute, ja? So führst du heute durchs Programm.
Nein, aber wie willst du das in einem Satz formulieren? Du weißt doch, was ich meine. Also
ich habe es nicht verstanden. Ich glaube, unsere 750.000 Zuschauer da draußen auch nicht.
Guck mal, wenn der 9-mal nominiert ist. Wir sind mittlerweile
bei 750.000, oder?
Ja, mindestens.
Ungefähr.
Wenn der 9-mal nominiert ist und davon 6-mal gewinnt,
ja,
ist das doch eine verdammt gute Quote.
Das ist eine super Quote, aber so wie du es erklärt hast,
normalerweise
heißt,
ist er erst 9-mal
nominiert und hat 12-mal gewonnen. So hätte ich es jetzt verstanden.
Ach so, weil er mehr... Preise als Nominierung, ja. Richtig. Das ist falsch. Okay.
Mein Gott. Lügenpresse. Einfach Lügenpresse.
Lügenpresse. Sonst ist
einfach hier. Einfach hier.
How about no?
No. You
crazy Dutch bastard.
Okay. Das ist falsch. Gut. Aber gut, jetzt habe ich es auch verstanden. Alles gut, klar. Dass ich nochmal nachfrage.
Das finde ich bei dem Film halt echt auffällig. Und das kommt ja schon auch hier stark zum Zug, weil, wie du schon gesagt hast, der wird enorm gehypt.
Ja, aber sowas.
Also, die Kritiker drehen völlig durch auf den Film. Der hat einen Metascore von 95. Und das bei 43 Kritiken.
Also das Schlechteste bei IMDb und Rotten Tomatoes immer noch der normale IMDb-Score, der ist bei 8,5.
Ja.
Und die Rotten Tomatoes-Bewertung ist auch off the roof.
Ja. 99% von den Kritikern, 93% vom Publikum.
Das sind Zahlen.
Also die schlechteste Kritik, die ich gefunden habe, von den 43, war eine 70.
Die war vom Stern dann wahrscheinlich, oder?
Nee. Aber das ist schon krass.
Ja, 70 als schlechteste also 70 Kritik ist schon...
als schlechtestes, weil du findest ja immer irgendeinen Hater, der sagt, völliger Rotz.
Ja klar, auf jeden Fall.
Wenn wir das mit unserer letzten Kinoepisode vergleichen, wo wir ja den Joker recht lange besprochen haben, der polarisierte ja total.
Ne? Absolut.
So, wo Magazine einfach echt einige dem eine 100 gegeben haben und dann aber das Time Magazine 20 vergibt.
Mhm.
So... Eben, polarisiert halt total. Und hier geht das alles echt stark in eine Richtung. Ja, krass. Also aber der Konsens ist auch nett formuliert hier von Rotten Tomatoes.
Mhm.
Da heißt es, an urgent, brilliantly layered look at timely social themes, Parasite finds writer-director Bong Joon-ho in near total command of his craft.
Also was ganz interessant ist, dieser Bong Joon-ho, der schon eine relativ Fangemeinde um sich geschart hat mit seinen vorigen Filmen, wo ich auch mal recherchiert habe, wie die abgeschnitten sind, und die haben alle sehr gute Bewertungen, also im Durchschnitt. Es gab ja diesen Okja, der auf Netflix gestreamt wird, von 2017.
Ja.
Der hat einen IMDb-Score von 7,3 und Metascore von 75, was ordentlich ist. Mhm. Snowpiercer von 2013, der auch sehr, sehr erfolgreich, also eine gewisse Fangemeinde hat, die diesen Film feiern.
Ja,
der hat eine 7,1. Du hast ihn gesehen, ich habe ihn noch nicht gesehen.
Fetter Film.
IMDb 7,1, Metascore 84. Mother von 2009, den hat er noch in Korea gedreht. 7,8 IMDb, Metascore 79. Also alles definitiv im oberen Drittel. Und
alle mit Preisen überhäuft.
Alle mit Preisen überhäuft,
richtig. Also ich meine, der Regisseur Bong, der selber hat 56 Preise und 55 Nominierungen. Das sind wir auch wieder da. Verdammt gute Quote.
Das ist wahrscheinlich einer, wenn er jetzt wieder einen internationalen Film drehen würde, würde wahrscheinlich jeden Schauspieler kriegen, der da verfügbar ist, weil die wollen wahrscheinlich
gerade alle mit ihm drehen. Ja, ich meine, mit Snowpiercer hat er das ja schon auch.
Da hat er einige schon zusammengeschaut.
Jamie Bell, Tilda Swinton, da waren einige. Chris Evans, glaube ich.
Ja, Chris Evans war dabei.
Ja.
Jetzt noch mehr.
Chris Evans hat vor ein paar Tagen getwittert, noch 3 Wochen bis Rick and Morty.
Achso, Chris Evans ist auch Fan, ja.
Zu Recht, Alter.
Na ja, gut.
Beste Serie. Side Note.
Vom sozialkritischen Parasite zu Rick and Morty.
Ja, nein, eigentlich bei Snowpiercer. Aber dazu später noch mehr, weil ich finde, da gibt es tatsächlich Parallelen.
Oh, interessant.
Ja. Nee, aber hast du denn andere Filme von Bong mal gesehen?
Tatsächlich keinen einzigen. Das war der erste von ihm, den ich gesehen habe.
Okay, weil nach dem, was ich so gesehen und jetzt auch recherchiert habe, hat der oft dieses Thema.
Kennst du diesen Netflix-Film? Also diesen Nokia?
Nee.
Der sagt dir auch nichts.
Nein. Also sehr präsent habe ich definitiv noch Snowpiercer.
Mhm.
Und ich meine, so viel hat er ja auch noch nicht gemacht. Ne? Der hat 14 Credits als Regisseur und Autor.
Mhm.
Und hat tatsächlich auch, glaube ich, alles, was er, wo er Regie geführt hat, hat er auch geschrieben.
Kreativer Kopf.
Ja, also ein krasser Typ. Und die Idee zu Parasite hatte er tatsächlich schon in der Postproduktion von Snowpiercer, und das war 2013.
Das ist auch schon ein paar Jährchen her.
Eben, also die Geschichte hat was, definitiv. Und ich fand es geil, dass er von Anfang an gesagt hat, das kommt nur mit dem Hauptdarsteller in Frage.
Der wohl in den meisten seiner Filme schon besetzt worden ist.
Oft gedreht.
Ja. Also in den 3 genannten Filmen ist er auf jeden Fall dabei von mir.
Ja, Snowpiercer spielt ja auch mit. Ja.
Snowpiercer bei Okja und bei Mother spielt er definitiv auch eine Rolle.
Ja.
Wer Parasite gesehen hat, das ist die Rolle von dem Vater.
Genau,
der
Mr. Kim.
Genau, der ärmlichen Familie.
Ja. Und der heißt Song.
Song heißt er.
Der Schauspieler.
Sing my song. Die hat nur auf den Rassistenwitz gewartet.
Genau.
Wollen wir über Parasite reden?
Bitte.
Die Genres sagen Comedy, Drama und Thriller.
Mhm.
Gehst du da diesmal konform mit dieser Beschreibung?
Ja.
Ja. Kann man schon so ein bisschen als Genre-Bastard bezeichnen, weil...
Ja, ist ein Mix auf jeden Fall.
Ist ein Mix aus witzig und dramatisch, aber auch durchaus spannend an manchen Stellen.
Ja.
Na denn...
Übrigens habe ich mal recherchiert, weil wir das neulich hatten, wie diese Genren auf IMDb kommen.
Wer die bestimmt, ja.
Ja, das macht tatsächlich die Produktion selbst.
Die Produktion selber gibt praktisch die Genres an und IMDb übernimmt praktisch, was die sagen.
Genau, die haben ihre Richtlinien, was das angeht.
Okay.
Also die sagen schon auch, dass es Handlungsstränge geben muss, deren Gewichtung auf dem Genre liegt, um das Genre rechtfertigen zu können. Und die verifizieren natürlich auch, aber die Produktionen geben die Genres an.
Okay, das ist ja das, was ich dir gesagt habe, dass sie vielleicht so viele Schlagworte wie möglich angeben,
eben,
um vielleicht irgendwie die Suchzahlen zu erhöhen.
Ja.
Da steckt man ja nicht immer drin.
Ja, aber also hier bei Parasite trifft das auf jeden Fall zu. Da ist jedes dieser Elemente ist echt ganz gut vertreten, finde ich.
Ja, der balanciert also mit Genres ohne Ende.
Comedy ist ja eh ein dehnbarer Begriff, ne? Das ist hier jetzt natürlich nicht die Comedy, die man von einer reinen Comedy erwarten würde.
Mhm.
Aber er hat auf jeden Fall Comedy-Elemente.
Ich glaube, man hat auch so ein bisschen, wenn du jetzt so dieses europäische Sehverhalten hast und du siehst diese koreanischen, japanischen und allgemein asiatischen Filme, die ja irgendwie auch andere Rituale und andere Traditionen irgendwie zeigen und andere Art Filme zu drehen. Und das ist ja auch eine andere Art zu spielen, wenn du jetzt so einen koreanischen Schauspieler siehst. Dadurch hast du vielleicht auch in manchen Stellen Comedy, wo vielleicht gar keine Comedy gemeint ist. Also das hat man ja teilweise auch. Also auf mich wirkt es immer ein bisschen skurril, wenn ich so ein koreanisches Drama sehe, weil die sind immer, also es sind nicht diese Sehgewohnheiten, die du auf jeden Fall hast aus anderen europäischen Filmen oder aus amerikanischen.
Total. Ich habe mir das bei Parasite auch wieder gedacht. Ich war sehr froh, dass ich mir den im Original angeguckt habe, weil, wie du schon gesagt hast, das Spiel ist halt auch ein anderes.
Stimmt.
Und ich kann mir halt vorstellen, wenn du da nicht die Originalsprache dazu hast, kann das wahrscheinlich schnell sich wie drüber anfühlen, ne? So ein bisschen Overacting, je nachdem.
Durchaus.
Und also deswegen unbedingt im Original angucken, auch diesen Film.
Aber es ist halt, wenn die halt trauern, dann trauern die halt dreimal so viel. Und wenn die halt lachen, dann lachen die auch dreimal so viel. Das ist irgendwie, bei den Asiaten ist es irgendwie alles ein bisschen.
Diese Asiaten.
Das ist alles ein bisschen mehr.
Ja.
Was denn?
Das ist schön, wie die einfach so.
Ist ja ohne Wertung. Ich rede ja nur von
ein bis zwei Milliarden Menschen mal kurz über einen Kamm scherst, ey.
Meinst du, wir haben unsere asiatischen Zuhörer jetzt auch verloren? In jeder Sendung irgendeine Nation springt ab, in jeder Sendung, ja.
Ich glaube, Isa bleibt uns treu.
Ich hoffe es doch. Aber auch nur, weil ihre österreichischen Gene.
Meinst wahrscheinlich, du, die überwiegen?
Ja, die überwiegen, deswegen bleibt sie uns treu. Als Chinesen hätten sie uns schon längst in den Rücken gekehrt.
Zensiert aufs Härteste erstmal.
Die Bewegtbildbanausen hassen die Chinesen.
Wie South Park.
Einfach mal reinschmeißen.
Ja.
Gut. Aber unabhängig von den Chinesen sind wir bei einem koreanischen Film. Also die
Südkoreanisch,
ja. Ja, genau, den Unterschied kenne ich dann doch.
Okay.
Und, aber wo wir gerade dabei sind und bevor wir auf die Handlung eingehen, tatsächlich der größte koreanische Box-Office-Hit in Indonesien, nebenan. Nämlich mit.
Wie war das?
In Indonesien.
In Indonesien. Ja.
Weil, da hat er eine 500.000 Besucher gehabt und das ist absoluter Rekord.
Ja. Ich kann generell mal sagen, was der bisher an Geld gemacht hat. Der hat ja 10,3 Millionen Euro gekostet.
Ja, 10,5.
Ja, da gibt's, ne, also mit der Währung ist das so eine Sache. 13,5 Milliarden koreanische Won sind das, glaube ich. Ne?
Die haben wir tatsächlich handgemacht, haben wir die per App hier umgerechnet.
Ja.
Weil wir haben keine europäische Zahlen gefunden, wo man sagt, okay, so und so viel ist es in Millionen Euro, sondern es war tatsächlich nur die koreanische Währung zu viel. Ja.
Also auf IMDb gibt es eine Schätzung, wo es heißt, zwischen 11 und 13 Millionen Dollar kommt ungefähr hin, glaube ich, mit den 10, irgendwas Euro.
Okay, wie bist du bei den Einspielsummen? Bei welcher Zahl bist du da?
Also am Eröffnungswochenende, und das da ist wahrscheinlich, das sind Zahlen mit 384.000, ist das natürlich nicht berühmt, aber da ist halt eben der koreanische Markt nicht mit drin und Frankreich nicht so und weiter. Deswegen weltweit hat er jetzt 93 Millionen gemacht.
Die Zahl habe ich auch. Ja. 93 Millionen.
Und das ist natürlich jetzt schon ein großer Erfolg.
Ich wollte gerade sagen, trotz Werbebudget und Konsorten dürfte man hier auf jeden Fall schwarze Zahlen schreiben.
Aber hallo. Und ich glaube, dass der auch deswegen Chancen auf so ein Best Picture, so eine Best Picture-Nominierung hat.
Weil es erfolgreich ist.
Weil er kommerziell erfolgreich ist. Das spielt da leider schon auch mit rein, ja. Vor allem, wenn du aus dem Ausland kommst.
Vielleicht gibt es ja dieses angekündigte erfolgreichste Filme Oscar-Ecke, ja. Die nochmal separat aufgezählt werden. Also die Blockbuster-Hits. Vielleicht wird er ja damit aufgeführt.
Soll das jetzt eine Kategorie werden?
Die wollten letztes Jahr noch eine separate Kategorie einführen für die erfolgreichsten Blockbuster-Filme, die praktisch nicht so Oscar-Material sind, die man aber trotzdem erwähnen muss. À la in der Vergangenheit Avatar, Star Wars,
okay, aber da legen die sich doch selbst ein Ei. Also,
tja.
Die haben doch irgendwann angefangen bei der Best-Song-Kategorie, dass nur noch 2 von 5 Nominierten von Disney sein dürfen.
Ja.
Also, da wären sie bei den erfolgreichsten Filmen.
Da werden sie wahrscheinlich nur Disney haben.
Ja, eben.
Also, aber die sagen halt, dass wenn Filme wie Avengers oder so im Jahr so und so viel Einschaltquoten haben und die größten Besucherzahlen, dann können die einfach nicht bei so einem wichtigen Filmpreis komplett ignoriert werden und einfach mal gar nicht genannt. Darum geht's halt.
Unter der Begründung ist ja damals die Kategorie Best Picture von 5 auf 10 aufgemacht worden,
genau.
Damit auch so Filme wie Dark Knight da mit rein können.
Genau.
Jetzt nochmal extra.
Das reicht dir nicht.
Okay, gut.
Das ist eine Diskussion, die zum Beispiel als Änderung diskutiert worden sind für die letzte Oscar-Verleihung, aber dann irgendwie ad acta gelegt wurden.
Okay.
Kann natürlich sein, dass es wieder aufhören.
Weiß ich nicht, ob man das braucht.
Ja. Aber unabhängig davon, von den Blockbustern, ist Parasite wahrscheinlich auch ohne diese Blockbuster-Kategorie ein Kandidat für den besten Film.
Ja, wir werden sehen.
Ja.
Also was die Kritiken angeht, hat er bisher da alle Chancen. So, jetzt lass doch mal erzählen, worum es hier geht.
Lass mal über die Story reden.
Yeah. Na? And I'm just saying, you know, that's like an excuse
for lazy storytelling. War das lazy Storytelling?
Finde ich nicht, nein.
Findest du nicht?
Nein.
Also die Story ist nice.
Ich mochte die Geschichte, ja.
Nice.
It's very nice.
Also, reißen wir mal an. Wir haben zwei Familien.
Mhm.
einer aus Gutenhaus.
Ja.
Die wohnen an der anderen Ecke der Stadt.
Mhm.
Und einer aus Schlechtenhaus. Die wohnen halt so in den Slums sozusagen.
Ja. Und auch hier schon, finde ich, recht offensichtlich metaphorisch dargestellt, die wohnen so im Souterrain, irgendwie genau. So halb im Keller.
Müssen sich halt immer den Penis von so einem Besoffenen angucken, der mal in die Hauswand pinkelt und den sie mal versuchen zu vertreiben.
Und
das ist so deren Blickfeld.
Und die andere Familie wohnt echt weit oben auf dem Berg, wo sie dann auch immer zu Fuß hoch müssen.
Ja. Aber außenrum grün, keine Menschen.
Ja, alles schick.
Natur und alles schön.
So, wie kommen die zueinander, die beiden Familien?
Also erstmal, ich würde da nochmal anreißen, dass mir das Setting sehr gut gefallen hat, dass zum Beispiel diese Souterrain-Wohnung, dass die zum Beispiel auch die Fenster offen lassen, wenn da irgendwie so ein Kammerjäger auf den Straßen langläuft und irgendwie da durchsprüht, weil sie sagen so, ey, wir kriegen hier eine Kammerjägerration umsonst und so, macht mal, lass mal die Fenster auf und haltet mal die Luft an, so, weißt du?
Ja.
Also es sind so Momente, und wenn dann so durch die Wohnung gefahren wird mit der Kamera und dann noch so dieses enge halt, alle sitzen irgendwie beieinander und du hast nicht irgendwie richtig Platz und das Klo ist irgendwie so auf der halben Etage, Kloschüssel. Und dann hast du dieses Reichenhaus, wo du halt so viel Platz hast und so viel Räume. Das heißt, das Setting ist schon mal richtig, richtig gut.
Ja.
Und dieser Unterschied zwischen diesen beiden Familien und die Locations, die da irgendwie gesucht haben für diese beiden Drehorte, ist schon mal großartig.
Ja, finde ich auch.
Ja. Aber wie treffen sich diese beiden Familien? Das ist eine gute Frage.
Also die Familie Kim, das ist die in ärmlichen Verhältnissen lebt. Die sind alle arbeitslos.
Penners. Naja. Na, die Penners. Sagen wir mal die Penners.
Lieber nicht. Lieber nicht. Hallo, Familie Kim ist doch nun wirklich
der
nicht schwer zu merken.
Bildspießer.
Nein, wir wollen das doch nicht werten. Hallo, außerdem sind das ja so ein bisschen
wir haben noch nie gewertet hier.
Ja, sowas wie die Helden des Films. Schließlich geht's um die.
Ja. Helden.
Also jedenfalls ist Familie Kim, es besteht aus Vater, Mutter und zwei Kindern. Die
Mädchen und Junge.
Teenager, erwachsene Teenager, wie alt sind die? Ja, höchstens um
also
16. 20. 16 bis 20.
Also 16 bis 20 hätte ich geschätzt.
Ja. Und die sind alle arbeitslos. Und
na.
Was?
Die sind nicht arbeitslos.
Sondern?
Falten Pizzakartons.
Okay. Die falten Pizzakartons.
Wie die Profis.
Ja. Oder auch nicht.
Mehr oder weniger. Verlieren aber diesen Job.
Gut, ja. Ich wollte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen.
Ja, das ist der Anfang vom Film. Also die haben schon, die verdienen schon irgendwie Geld. Die hustlen halt.
Gut, aber eben, die hustlen. Es wird etabliert, dass die finanziell nicht gut aufgestellt sind und dass die halt echt gucken müssen, wo sie ihr Geld herholen.
Mhm.
Und dann ergibt sich eine Möglichkeit, weil ein Freund des Sohnes ihn besucht und sagt, dass er für eine Weile ins Ausland muss und deswegen gerne sein Tutorjob an ihn übergeben möchte für die Zeit.
Genau, weil er weiß, dass er relativ gut im Englisch ist.
Genau, es geht um
Deswegen
Englisch.
Deswegen fragt er, ob er nicht einspringen will als Nachhilfelehrer.
Für diese reiche Familie eben.
Für die Tochter.
Für die Tochter dieser reichen Familie. Und das macht er dann.
Ja.
Und dann, jetzt wie weit erzählen wir, ohne was zu spoilern?
Ja, was man noch sagen kann, ist, dass es verständlich ist, wenn dieser Junge aus ärmlichen Verhältnissen, die jetzt in diesem reichen Haus ist, dass er natürlich die Situation schamlos ausnutzt, was natürlich jeder machen würde.
Natürlich.
Und dann natürlich nacheinander den Rest der Familie so ins Haus mit reinwieselt.
Ja. Also
das kann man schon
aufhalten. Wenn er schamlos ausnutzen, klingt jetzt, finde ich, ein bisschen wertend gleich, weil also das, der klaut sich da jetzt nicht alles zusammen, sondern...
Na, so die Tricks, wie sie dann letztendlich
Posten
kriegen, ist schon nicht ohne. Also das ist schon
also Ziel ist moralisch... Es halt,
fragwürdig.
Ja, das sei dahingestellt. Zum Ziel macht er sich jedenfalls erstmal eben seine ganze Familie als Arbeitskräfte in dieses Haus irgendwie vermittelt zu bekommen.
Genau.
Und ja, da wird getrickst, auf jeden Fall, aber das ist erstmal grob die Handlung. Und
genau, also das heißt,
gelingt dann natürlich und wie dann halt die Sachen so ihren Verlauf nehmen, das ist dann, glaube ich, Teil für die Spoiler-Ecke, oder?
Also arme Familie trifft auf reiche Familie.
Ja.
Korrekt.
Und das Ganze ist sehr gesellschaftskritisch. Und da gibt es eben echt eine Parallele zu Snowpiercer. Und wohl auch eben zu vielen seiner anderen Filme. Also der scheint dieses Gesellschaftsspiegeln und generell sehr kritisch mit diesen unterschiedlichen sozialen Schichten, die es da gibt. Damit scheint er immer wieder umzugehen.
Wie würdest du Snowpiercer rein genretechnisch irgendwie einordnen? Weil ich dachte mal, das wäre schon irgendwie so, geht schon in den Action-Bereich, aber.
Nee, das ist.
Ist es nicht wirklich.
Nee, ist eigentlich auch so ein Drama, schon auch irgendwo Science-Fiction, weil es halt ein sehr fiktionelles Szenario ist.
Ja.
Aber ist eigentlich auch so ein Gesellschaftsdrama. Ja. Ich finde nicht, dass das ein Actionfilm ist.
Okay. Ja, ich habe nur den Trailer damals gesehen und da konnte man noch nicht so richtig raus ersehen, okay, in welche Richtung geht es. Ich weiß, dass da Science-Fiction-Elemente drin waren, aber es ist auch schon eine ganze Weile her. Aber ich weiß, dass der Film auch in gewissen Kreisen relativ erfolgreich war. Ich weiß nicht, ob er erfolgreich im Kino lief, aber allgemein so bei der DVD- und Blu-ray-Auswertung hat er schon eine ziemlich große Fanbase gehabt.
Ja, ist ein krasser Film.
Okay.
Da ist es eben auch, da wird halt auch die Gesellschaft als Ganzes dargestellt.
Mhm.
Da ist es halt so in dem Zug, dass
genau, es geht, ja,
die ganz
genau.
Armen sind ganz hinten im Zug und je weiter nach vorne du im Zug kommst, desto besser gestellt sind die sozialen Schichten.
Na, da hat man noch ein paar Parallelen auf jeden Fall, da hast du recht.
Ja, eben. Ja gut, also was können wir jetzt noch zur Handlung sagen, ohne irgendwas zu verraten?
Willst du denn spoilern, das wäre meine Frage. Also willst du bei dem Film jetzt auf den weiteren Verlauf eingehen?
Ich meine, wenn wir darüber sprechen wollen, wie wir den fanden, müssen wir fast spoilern, glaube ich.
Jein. Also ich müsste es jetzt nicht, weil ich kann trotzdem sagen, wie ich den Verlauf des Films finde oder wie ich das Ende finde, ohne jetzt aufs Ende einzugehen.
Okay.
Aber wir können auch spoilern, also es ist die Überlassung.
Nee, müssen wir nicht, wegen mir nicht.
Ich denke auch, wir müssen nicht. Wir versuchen ja die Triangel, unsere berühmte Spoiler-Triangel, versuchen wir zu vermeiden, wo es geht.
Um Leuten aber, diesen Schockmoment zu ersparen oder was?
Naja, die Leute sollen sich schon überraschen lassen von dem Film, weil er hat ja schon ein paar Twists, wo man sagt, okay.
Ja, eben einige davon.
Ist schon interessant.
Ja.
Aber, naja, komm, Spoiler, was soll's. Dann können wir drauf losreden, oder?
Ja, gut.
Gut. Dann lassen wir jetzt die Triangel ertönen. Ladies and Gentlemen, das war die berühmte Spoiler-Triangel. Ich wette mit dir, wir sind der einzige Podcast in Berlin, der eine Spoiler-Triangel hat. Nee, ich lehne mich mal aus dem Fenster, ich sage, wir sind der einzige Podcast in Europa, der eine Spoiler-Triangel hat.
Das bist du aber weit aus dem Fenster gelehnt.
Vielleicht sind wir sogar der einzige Film-Podcast auf der ganzen Welt, der eine Spoiler-Triangel benutzt.
Schön.
Hast du schon mal eine gehört?
Nee, aber ich höre ja auch kaum andere Podcasts.
Leute da draußen, die sich 500 Podcasts pro Woche reinziehen, habt ihr schon mal eine Spoiler-Triangel irgendwo in einem Podcast gehört? Wenn ja,
bitte melden.
Teilt uns das mit und wir schalten unsere Anwälte ein.
Genau. Oh Mann.
So Leute, dann lasst uns über Parasite spoilern. Auch hier wieder die Anmerkung. Holt euch eine gute App, so wie RSS Radio, die ich mir zum Beispiel immer besorge, um die Podcasts zu hören. Da habt ihr eine Kapitelanzeige, da habt ihr Bilderanzeigen, da könnt ihr von einem Kapitel zum anderen springen und könnt diesen Spoiler-Teil direkt irgendwie überspringen.
Ja.
So wie die Trailer, die wir immer verlinken, die sind zum Beispiel auch bei Spotify und Konsorten überhaupt nicht zu sehen.
Mhm.
Das heißt, wenn ihr eine App benutzt, die RSS Radio, wie ich gerade genannt habe, die ist zum Beispiel kostenfrei, wenn ihr die Werbung da trägt. Wenn ihr unten diesen kleinen Werbestreifen raushaben wollt, müsst ihr halt 2,99 im Jahr bezahlen. Und da seht ihr zum Beispiel auch die verlinkten Trailer, die wir und könnt euch dann zu den jeweiligen Filmen bei YouTube auch direkt die bewegten Bilder angucken. Also ist sehr zu empfehlen.
Finde ich auch.
Dann lass uns jetzt drauf losspoilern.
Yes. Warum heißt der Parasite?
Das ist jetzt eine gute Frage, weil das ist eine Auslegungssache, wer wirklich die Parasiten bei dem Szenario sind.
Ja.
Ist es die arme Familie, die sich praktisch wie Parasiten einnisten bei denen?
Mhm.
Oder ist es die reiche Familie, die ja praktisch auf den Schultern von den Armen ihr Kapital gemacht haben und die ja auch sehr abwertend irgendwie auch über die reden, so mit dem Geruch und dass man ja irgendwann diesen gewissen Geruch hat und so.
Siehste, das ist, ich dachte jetzt, du spielst auf Familie Kim oder die noch im Keller in dem reichen Haus wohnen.
Nee, gar nicht mal. Die meinte ich dabei gar nicht. Ich meinte wirklich, dass man auch die reiche Familie durchaus als Parasiten ansehen kann.
Das fällt mir schwer in dem Szenario.
Findest du?
Ja.
Das ist wieder so eine Auslegungssache.
Nee, weil ein Parasit sich ja schon erstmal an was Größerem bedient, ne?
Na, ein Parasit kann doch auch irgendwie, Parasit ist doch auch etwas, was sich dadurch ernährt.
Ja, aber kann sich eben nur von was anderem ernähren.
Richtig, von den Armen in dem Fall. Das ist meine Theorie bei der Geschichte.
Okay.
Auf den Schultern von den Armen praktisch zu Wohlstand gekommen.
Ja.
Ohne Rücksicht auf Verluste, weil so richtig sympathisch ist der Vater ja nicht. Also am Anfang sind es ja so die Guten, weil du siehst ja die arme Familie, wie sie sich praktisch da einlisten.
Ja.
Und die wohlhabende Familie sind ja ein bisschen überfordert mit dem Kind und so, aber die sind ja nicht wirklich, du siehst ja keine Charakter-Schwachstellen so. Und dann im Laufe des Films siehst du zum Beispiel, wie der Vater dann über die Armen denkt, was er sagt, wenn er U-Bahn fährt und diese Gerüche da tragen muss oder im Bus oder so, dass er sagt, so ja, ja, arme Menschen haben halt so einen bestimmten Duft und ja, der Vater duftet auch danach. Also es klingt schon für mich auch so ein bisschen parasitär.
Nee, also habe ich so nicht verstanden, dass das dann die Parasiten sind. Also für mich war schon klar, dass es eben entweder auf Familie Kim bezogen ist oder eben auf die sich in dem Haus eingenistet haben im Keller.
Fand ich nicht so klar, aber gut.
Ist ja auch egal.
Ja.
Wie fandst du ihn denn?
Ich fand ihn sehr gut, aber er hat seine Macken. Also er hat ein paar Schwachstellen in meinen Augen.
Ja.
Weil er hat ein paar Szenen, die sehr, sehr, sehr ins Klischeehafte fallen.
Nämlich?
Naja, zum Beispiel nehmen wir mal die Szene, wo die beiden auf der Couch übernachten müssen, weil der Junge jetzt sich vorgenommen hat, in dem Zelt zu schlafen, in dem Regen, und die wollen ihn halt nicht aus den Augen lassen.
Ja.
Und natürlich muss die Familie in dieser Szene unter dem Tisch sein, und natürlich, während die unter dem Tisch sind, müssen die natürlich anfangen zu fummeln und müssen da unbedingt jetzt Sex haben. Also das sind so Sachen, wo ich denke, okay, na klar passiert das, natürlich muss das jetzt passieren. Das ist schon wieder so, das war so Eis am Stiel-Szenario. So. Das hat es nicht gebraucht. So. Das ist zu platt. Und ich fand das Finale ein bisschen zu viel. Also da
ist das Finale
komplett überladen und gehetzt. Wo ich denke, okay, das passt irgendwie nicht zu dem Rest des Films. Das ist komplett off the hook irgendwie.
Meinst du mit Finale wo es das Gemetzel gibt?
Genau, oder? Ich meine das komplette Gemetzel. Das ist halt so, davor war der Film halt sehr, nicht so offen tiefgründig, sondern er war so unterschwellig halt sozialkritisch. Und da sind ganz viele feine Momente, wo du sagst, das ist wirklich krass intelligent gemacht.
Ja.
Und das Ende ist halt so, das explodiert halt so krass. Das endet halt in einem komplett blutigen Finale, wo ich denke, okay, das hätte es jetzt nicht gebraucht. So.
Ja, wobei, das ist ja nicht wirklich das Finale des Films, ne? Also das magst
du. Es geht noch ein bisschen weiter, aber ich meine jetzt wirklich diese blutige Sequenz da, ja, bei dieser Geburtstagsparty. Hättest die gebraucht?
Ja, weil er sonst natürlich nicht auf der Flucht ist.
Gut.
Also das ist ja elementar wichtig, damit du dann bei dem Ende landen kannst.
Er hätte natürlich etwas Illegales machen können, was nicht so drastisch ist. Das ist muss ja nicht gleich so ausarten.
Naja, schon so, dass er sich halt nirgends blicken lassen darf, ne? Weil er gesucht wird.
Ja, aber dieser Snap von ihm, weil der Vater ihn praktisch provoziert und weil das dann so hochkommt, dass der Vater gesagt hat, ja, er riecht so ein bisschen wie die U-Bahn, weißt du, so wie dieser Gestank von diesen armen Leuten und so, was ihn natürlich verletzt hat. Dass er da so ausrastet, dass er da mit dem Messer auf ihn zugeht, ist einfach, das war für mich nicht glaubwürdig.
Nee, das war ja dieser Moment, wo er noch, um sich selbst zu retten und um an den Schlüssel zu kommen, sich davor geekelt hat, den anzufassen, weil er gerade so stinkt.
Ja, klar.
Das war der Tropfen, der es fast zum Überlaufen
hat. Ja gut, klar, da hast du eskaliert.
Weil das hat sich ja schon im Laufe des Films hochgeschaukelt, ne? Diese Aversion, weil er immer wieder mit dem Geruch, weil das so ein Thema war und so weiter, hat ja auch immer wieder an sich selbst gerochen, weil er das ja selber so ein bisschen hinterfragt hat auch, ne? Also weil da ja auch was dran war offensichtlich an dieser ganzen Geruchssache. Insofern war das für mich jetzt nicht so unglaubwürdig. Ich mochte das, weil der Film da halt wieder eine Wendung genommen hat im Genre.
Ja, hat er.
Und plötzlich wurde es halt total blutig.
Plötzlich wurde es Blätter.
Und mit der Auflösung finde ich es aber geil, dass die auf dem Weg dahin gekommen sind.
Okay.
Also weil ich mag es ja immer, wenn Dinge passieren, die ich nicht erwarte. Mhm. Und für mich war es halt so, in dem Moment, spätestens nachdem er die Schwester mit reingeholt hat, als Kunsttherapeutin, war für mich klar, okay, jetzt geht es darum, dass die ganze Familie da reinkommt und so weiter. Da wusste ich ein Stück weit, in welche Richtung das geht. Mhm. Und dann habe ich mich natürlich gefragt, okay, was kommt jetzt als Problem, warum die da natürlich nicht alt werden? Ne? Also irgendwo muss es dann ja wieder zum Konflikt kommen.
Ja.
Und dann kam die Nummer mit dem Keller, die ich null hab kommen sehen, wo dann einfach plötzlich unten der Mann von der Haushälterin im Keller wohnt.
Ach so, also allgemein die Stelle, okay.
Ja, so was so die Turns in
der Handlung angeht.
Der Twist. Und dann aus der Nummer kommen die dann zu Scheiße, Scheiße, wir haben jetzt echt ein Problem. Dann kommt das Gemetzel und dann schaffen die es aber wieder die Kurve zu kriegen zu der Handlung, dass er dann derjenige ist, der da unten drin landet.
Was natürlich rein von der Bildsprache her auch wieder intelligent gemacht worden ist, weil er praktisch wieder unten ist.
Eben.
Nämlich unter dem Haus und da sein Leben bestreiten muss und deswegen letztendlich da landet, wo er angefangen hat.
Und deswegen ja mein Gedanke, ob das nicht vielleicht der eigentliche Parasit ist.
Gute Frage.
Aber
da stellte sich bei mir wieder so sachliche Fragen, bei Nora auch, die neben mir saß, dass wir uns gefragt haben, okay, vorher hatte man die Haushälterin, die Frau von ihm, die ihn ja immer irgendwie Lebensmittel zukommen ließ, beziehungsweise Kleidung. Mhm. Und ihn ja quasi versorgt hat. Die Frage ist, wie hat der Vater da unten überlebt? Der ist ja gleich in diesen Keller gerannt.
Nee, der konnte ja von innen auch immer aufmachen.
Der konnte von innen die Tür
aufmachen? Ja, natürlich mit dieser Kurbel. Und das haben die auch erzählt im Übrigen, dass er sich über die Jahre, dadurch, dass die so selten da waren, weil das ja angeblich Deutsche waren, die seltsamerweise eine Schweizer Flagge und ein Berner Wappen am Kühlschrank kleben haben. Aber
du willst doch immer, dass du ein Deutscher bist.
Sehr offensichtlich Schweizer und keine Deutschen.
Passt doch. Ach komm, du.
Aber gut, wie auch immer.
Wie setzt dich hier auch in jeden Film rein, den du willst?
Ja, hallo Detailliebe, mein Lieber.
Du bist wie die Assi-Familie.
Ja.
Ich bin nur ein Schweizerdeutsch.
Ja, Bewegtbildparasit. Das wär's.
Bewegtbildparasiten.
Also das kann ja nur Absicht sein, nicht?
Ist ja. Es auch. Nein, jedenfalls haben die darüber etabliert, dass er nachts immer Zeit hatte, sich da zu bedienen.
Okay, die Stelle habe ich nicht mitbekommen. Das erklärt's.
Ja. Nee, und das fand ich geil geschrieben.
Also du findest das rund, komplett, auch das letzte.
Ja, gerade das Ende, also okay. Wie sie über das Gemetzel dann bei dem Ende landen,
ja, das ändern sich
sensationell. Ja.
Das ändern sich fand ich auch schön.
Und vor allem auch, dass sie damit spielen, dass er halt die Gedanken vom Sohn visualisiert werden und dann aber halt zurückspringen quasi zu, jetzt beginnt der Plan, ihn da rauszuholen.
Mhm.
Oder dass man halt am Ende nicht so wirklich weiß, wurde der jetzt schon umgesetzt, hat er das Ding schon jahrelang durchgezogen oder fängt es jetzt an damit? So. Fand ich geil.
Ja. Ja, durchaus intelligent.
Ich fand es super geschrieben. War echt überrascht an einigen Stellen und das
schon was heißt.
Ja, nee, das wertet einen Film für mich immer enorm auf, wenn er mich überrascht.
Also ich höre daraus, du mochtest den sehr.
Ja.
Ich bin gespannt auf die Punktevergabe.
Ja, also ich habe da lange mit mir gehadert, weil ich hatte auch Momente, wo ich eben dachte so, okay, war klar, dass das jetzt passiert und so weiter und ne, also eben so ein paar Stationen waren dann doch schon recht offensichtlich, aber ich muss sagen, ich fand die Bildsprache unglaublich schön.
Die war groß, ja.
Also das ist eben das, was ich vorhin hier in dieser kurzen Zusammenfassung von Rotten Tomatoes auch echt schön beschrieben finde. Du hast zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass du halt echt geführt wirst durch den Film. Du fühlst dich nie irgendwie lost und denkst dir, was ist denn jetzt los? So, was soll das alles und so weiter, sondern du hast zu jedem Zeitpunkt das Gefühl, dass der weiß, wo er hin will mit der Story.
Auch wahnsinnig gut, wie die Behausung von den Armen dann irgendwie überflutet worden ist, weil natürlich, wenn die Straßen irgendwie verregnet sind, dann fließt natürlich alles in dieses Souterrain rein.
Und dann schwimmen sie in ihrer eigenen Scheiße. Das ist halt auch schon wieder so bildsprachlich alles. Also
das ist, ja.
Klar, der Film haut mit Metaphern um sich.
Ohne Ende.
Ohne Ende.
Teilweise sehr offensichtlich, ja.
Eben. Manchmal vielleicht sogar zu offensichtlich. Mhm. Aber eben dafür, finde ich, hält einen die Geschichte dann doch eben sehr gut bei der Stange. Also mich zumindest, weil ich wollte immer wissen, was als nächstes passiert und ich finde die Charaktere total geil. Also gerade eben der Schauspieler, der den Mr. Kim gespielt hat.
Ja, der war super.
Geiler Typ. Ich mochte den bei Snowpiercer schon echt gerne.
Du wusstest auch irgendwie im Film nicht, ob du den jetzt nett findest, ob der so cool ist oder ob eben. Er letztendlich war in so einem anderen Moment war er so komplettes Arschloch so oder denkst du, okay.
Ja, er hat so ganz zwielichtige Momente und das macht echt Spaß, dem zuzugucken. Also ist natürlich auch hier ein Ensemble-Ding, aber der hat schon echt gut durch den Film geführt.
Ja.
Und übrigens witzig, ne? Dieser große Architekt, von dem die da immer sprachen, der dieses Haus designt hat.
Der vorher da gewohnt hat, ja.
Der vorher da gewohnt hat. Der Namgong, das ist der gleiche Name, den Song in Snowpiercer hat, in der Rolle.
Ah ja, witzig.
So, naja.
Er zitiert sich selber.
Ja, und ich kann nachvollziehen, dass er gerne mit dem arbeitet, weil er ist ein geiler Typ.
Mhm.
Und die Frau Park gespielt hat, also die besser Situierten, mit der dreht er wohl auch andauernd.
Aber das hatten wir oft, dass bestimmte Regisseure auch auf ähnliche Darsteller zurückgreifen.
Ja, der scheint da ein sehr loyaler Kerl zu sein. Das heißt, bei
der koreanische Tarantino sozusagen.
Ja, ich glaube, da gibt es noch ein paar mehr als Tarantino.
Ja,
oder?
Da gibt es tatsächlich ein paar mehr.
Christopher Nolan. Dreht er auch mal wieder einen Film ohne Cillian Murphy eigentlich?
Gute Frage.
Ja, also solche Leute gibt es, glaube ich, zuhauf. Aber das heißt, ich höre bei dir auch raus, du warst nicht uneingeschränkt begeistert.
Wie gesagt, ich fand ein paar Szenen ein bisschen klischeebeladen und fand halt das nicht das komplette Ende, also das eigentliche Ende, sondern halt das Finale, was dazu geführt hat, fand ich halt ein bisschen over the top.
Mhm.
Das hat das Vergnügen etwas getrübt, aber ansonsten war es ein sehr, sehr guter Film.
Okay. Das heißt bei dir in Punkten?
Bei mir heißt das, ich schwanke jetzt tatsächlich nach unserer Besprechung, weil es schon ein geil gelungener Film ist, allein schon von der Machart und vom Szenario und von den Kameraarbeiten und von der Musik. Da hätte er eigentlich eine 8 verdient. Also ich war jetzt hier die ganze Zeit bei 7,5.
Okay.
Bin jetzt noch etwas unschlüssig, vielleicht pendel ich mich doch bei 8 ein.
Na was jetzt? 7,5?
Na, ich sag ja, 7,5 war es ursprünglich.
Okay.
Aber komm, ich gebe eine 8. Ja, ich will da nicht hier ganz komplett hinter. Ich will da nicht hier bei Rotten Tomatoes und bei dem Metascore von IMDb komplett hinterherhinken, deswegen.
Ach so, ja.
Runde ich auch auf 8.
Fühlst du dich genötigt?
Ja, er ist wahrscheinlich schon besser, als ich ihn jetzt. Also 7,5 ist. Er ist schon nicht ganz grundlos gehypt, sagen wir mal so.
Okay. Also ich bin tatsächlich bei 9.
Du bist bei 9?
Ja. Gibt da nicht so vieles, was ich mir anders gewünscht hätte.
Diesmal machen wir das schlau und ich schreibe mit, ja. Anstatt hier immer hin und her zu spulen, wenn ich hier irgendwie die Punktevergabe tabellarisch irgendwie vermerke.
Ich merke schon, unser Workflow, der verbessert sich stetig.
Ja, jede Sendung kommt was dazu.
Nee, also wirklich, von mir gibt es 9, weil ich das einfach als Gesamtwerk echt groß fand.
Weißt du, was mir übrigens das letzte Mal schon aufgefallen ist?
Hm?
Wir nennen unsere Punktevergabe in dem Spoiler-Part.
Ja und?
Naja, das heißt, 95% der Leute, die diesen Teil überspringen, wissen nicht, wie viele Punkte wir gegeben haben.
Ja, dann können sie sich das ja gerne nochmal anhören, nachdem sie den Film gesehen haben.
Was Lee jetzt sagen will an dieser Stelle ist, vielleicht könnt ihr uns einfach mal am Arsch lecken. Ist uns doch scheißegal.
Korrekt.
Wir spoilern, wann wir spoilern.
Korrekt.
Wenn ihr die Spoilerteile nicht hört,
korrekt.
Dann seid ihr selber schuld.
Korrekt.
So, haben wir das auch geklärt.
Ja. Gut, 9 von dir, 8 von mir.
Yes! Dann. So, sollen wir noch irgendwas verraten zu Parasite?
Brauchen hast du Funfacts?
Nee, ich glaube, die haben wir schon rausgehauen. So viele gab es da eh nicht.
Ja, also ich hab keine Funfacts weiter, insofern.
Nee, also auf IMDb haben sie noch geschrieben, dass es dem Regisseur eben wichtig war, dass diese Nachhilfejobs als Bindeglied zwischen diesen Schichten zu erzählen, weil das wohl in Südkorea tatsächlich der einzige Weg ist, auf dem sich diese Schichten begegnen.
Das stimmt. Wenn dann auf Arbeit. Das habe ich auch gelesen. Und ähnlich wie bei Tarantino, bei Once Upon a Time in Hollywood, hat auf den diversen Festivals, wo Parasite gestreamt worden ist, hat der Regisseur in Interviews immer wieder betont, dass man nicht so viel über den Film erzählen sollte und dass diejenigen, die ihn gesehen haben, ihre Podcast-Episode gefälligst mit Spoilern kennzeichnen sollen und einfach nicht so viel verraten, dass immer besser ist, wenn man halt unvoreingenommen in den Film reingeht.
Ja, ist es ja auch.
Ja.
Also das ist in der heutigen Zeit wahrscheinlich auch immer schwieriger.
Ja, wir hatten ja mit Shirus eine interessante Diskussion, wo er meinte, sowas wie Spoiler gibt's nicht, das ist komplett überbewertet, wenn ein Film geil ist, ist er geil und wenn ich das Ende von Fight Club kenne und gucke mir Fight Club an, dann muss der Film halt trotzdem funktionieren, der muss da halt trotzdem geil sein und er hat ja auch recht.
Ja, natürlich hat er recht.
Du nimmst ja praktisch den Leuten nur diesen einen Überraschungsmoment, aber es ist jetzt nicht so, dass du den ganzen Film ruinierst, weil der Film muss ja trotzdem irgendwie
natürlich geil sein. Ruinierst du nicht den Film, aber ich finde, es steht niemandem zu, jemand anderem diese erste Erfahrung zu nehmen.
Nicht mal den Bewegtbild-Banausen?
Nicht mal den.
Ich finde, wir sollten mit der Begrüßung sollten wir schon alles wegspoilern.
Ja, dann triangeln wir uns aber zu Tode. Ey. Also,
nein, wie ihr wisst, wir vermeiden ja sämtliche Spoiler, weil jeder soll selbst entscheiden, was er selbst sehen will und was nicht. Aber man kann es auch übertreiben. Also da muss Shirus recht geben. Also es gibt so ein, man muss da auch mal differenzieren. Wenn Sachen schon im Trailer gezeigt werden oder so, weißt du, und der dann.
Ja, ich finde manche Trailer spoilern definitiv zu viel.
Ja, aber auch da wieder, der Film muss ja trotzdem geil sein, selbst wenn im Trailer ein bisschen zu viel verraten wird. Wenn das halt, wenn ja. das, kennst du diese.
Aber ist doch nichts enttäuschender, als wenn du nach dem Film denkst, na super, der Trailer hat mir schon alles verraten, was geil war.
Aber wie geil ist denn der Film, wenn im Trailer schon alles verraten wird? Oder wenn du die besten Szenen einer Komödie schon im Trailer drin hast, dann kann auch der Film nicht geil sein.
Nee, eben, meine ich ja.
Ja.
Und dann ärgerst du dich erst recht, dass du die im Trailer schon alle gesehen hast.
Ach so, so meintest du, wär's ein durchschnittlicher Film mit 5 Szenen und so. Ja. Ist halt ein durchschnittlicher Film mit 5 Szenen, die du schon kennst.
Ja.
Aber der Film ist trotzdem scheiße.
Natürlich.
Richtig.
Ja. Was ich noch fragen wollte, hast du Train to Busan gesehen?
Nee.
Weil der
Lisa hat bestimmt das Buch gelesen. Aber.
Meinst du ja?
Ja, 100%.
Nein, weil hier, der hier den Sohn spielt, der hat da mitgespielt. Und das ist ein Film, den ich immer mal sehen wollte.
Okay, nee, habe ich nicht gesehen. Okay. War der auch für einen Auslands-Oscar nominiert?
Nee. War er?
Ich weiß nicht, ich frage.
Nee.
Glaube ich nicht. Ein asiatischer Film ist immer meistens dabei bei den Verleihen.
Ach so, dann kommt ja nur der in Frage. Alter. Egal. Ein
Zeichen der Todeskralle war es nicht?
Nee. Lass uns über den nächsten Film reden. Da bin ich jetzt mal sehr gespannt, wie du den fandest.
Ein klassischer Film aus dem Genre Feel-Bad-Movie.
Oh ja. Die Rede ist von Systemsprenger.
Da saßen Lee und ich in einem Friedrichshainer Kino.
Ja.
In den Tilsiter Lichtspielen.
Mhm.
Da lief nämlich der Film zu einer Uhrzeit, wo wir ihn noch sehen konnten, weil wir wollten ja danach irgendwie die Sendung hier aufnehmen und wollten ja nicht eine späte Vorstellung nehmen. Und saßen da mit ungefähr, weiß ich nicht, ein Dutzend Muttis.
Oh, ich habe nachgezählt.
Du hast nachgezählt?
Ich habe nachgezählt,
waren da Männer drin? Ich glaube, einen Mann habe ich gezählt.
Wir waren zu dritt tatsächlich. Also drei wir Männer beide waren's. Und noch ein Typ.
Einer war noch drin, genau.
Und 25 Frauen.
25 Frauen, okay, da sieht man mal die Zielgruppe auf jeden Fall des Films.
Ja.
Sehr interessantes Kino auf jeden Fall.
Das Kino selbst war sehr interessant, ja.
Vor einer Café und Bar, ja, dann ist hinten irgendwie ein Vorhang, wo du dann reingehst und wir saßen tatsächlich auf einer Couch.
Wir saßen auf einer Couch.
Wir saßen auf einer Dreierleder-Couch und haben uns den Film da reingezogen. Einfach so zwischen die knarrenden Holzbänke und Holzsitze einfach mal irgendwie zwei Leder-Couches nebeneinander gestellt.
Ja, das war schön. Das
auf jeden Fall auch nicht schlecht. So.
Auf jeden Fall ein Erlebnis.
Ja, hier für.
Alright, I may be stoned, but I'm not high. You know what I mean?
Ja, da durfte man nicht rauchen da drin.
Nee, aber es hat schon eingeladen. Sogar ich wollte da einbauen, ja. Obwohl ich nicht kiffe.
Boah, das wäre bei dem Film, glaube ich, schwierig geworden.
Kann sein, ja.
Also Systemsprenger von Nora Finkscheid.
Ja,
ist die tatsächlich
hat mich in einen deutschen Film reingebracht.
Ja, es ist ihr Langfilmdebüt.
Läuft seit 2019 im Kino.
Mhm.
Heißt auf Englisch System Crasher.
System Crasher, ja. Kinostart in Frankreich ist nächstes Jahr im Februar.
Wow, so spät startet er da.
Ja. Also, um auch das vorwegzunehmen, der Film hat auch schon auf Festivals Preise eingesahnt und abgesahnt und
eingesahnt.
Eingesahnt ist schön, ne? So, wir machen jetzt einen anderen Podcast.
Hat Preise eingesahnt.
Ja. Oh Mann.
Können Sie mir hier mit Porto bitte auf den Preis machen, ja? Ich muss den Preis einsenden. Nicht schlecht.
Nein, der hat viele Preise bekommen und wird demzufolge wahrscheinlich auch noch auf anderen Märkten starten. Also ich kann mir vorstellen, dass der nicht nur in Deutschland läuft.
Mhm.
Eben für Frankreich ist er schon vorgesehen, aber das eben erst im Februar nächsten Jahres. Das ist ein Low-Budget-Film. Das ist, glaube ich, kein Geheimnis für einen deutschen Film. Zumal der auch eben, also ich meine, Genre ist ganz klar Drama hier.
Ja.
Zu Recht.
Was würdest du zu diesem Begriff als Mitarbeiter der deutschen Filmbranche sagen, ab wie viel Budget ist ein Film aus Deutschland nicht mehr Low Budget?
Schwer zu sagen. Wahrscheinlich, wenn er über 1 Million kostet.
Ab 1 Million wäre es kein Low Budget mehr.
Ja.
Okay.
Aber ist jetzt echt auch nur so aus dem Bauch raus.
Ja, meine ich ja. Dafür gibt es ja auch keine Regeln, sondern ich wollte jetzt einfach nur
wissen. Da wäre ich mir nicht mal so sicher, ob es dafür keine Regeln gibt. Also, ich meine, die Begriffe sind natürlich nicht wirklich deutlich definiert, aber dass jetzt so branchenintern dann nicht mehr von Low Budget gesprochen wird, ab Summe X, könnte ich mir schon vorstellen.
Möglich wäre es.
Weiß ich nicht. Auch das werde ich mal recherchieren.
Sehr gut.
Aber ich kann dir nicht sagen, wie viel der Film gekostet hat, tatsächlich. Weiß ich nicht. Also bisher hat er 430.000 eingespielt weltweit.
Okay, das wäre meine nächste Frage. Du weißt also, was er eingespielt hat.
Ja. Aber da er eben erst in Deutschland gestartet ist, zwar schon eben auf ein paar Festivals lief, aber ansonsten halt noch nicht wirklich groß der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt wurde, denke ich, ist da auch noch eine Menge Raum nach oben. Also da wird ja auf jeden Fall noch was passieren. So, zumal eben der Film selbst und vor allem die Kleine, die da die Hauptrolle spielt, halt ordentlich Furore machen gerade.
Helena Zengel.
Helena Zengel ist Jahrgang 2008. Also zu Dreharbeiten 10 Jahre alt.
Wahnsinn.
Unglaublich.
Die spielt die Hauptrolle. Die kleine Bernadette Benny Klaas, ja, wie sie genannt werden will, weil sie Bernadette zu tussig findet.
Zu tussig, so schön. Also Benny.
Ja. Das kleine blonde Mädchen Benny, um die geht's hier.
Ja.
Und wir haben einen Film für alle zukünftigen Kita-Bewerberinnen, die sich als Erzieher, ja, irgendwie eine Karriere als Erzieher starten wollen, die sollten sich den Film definitiv vorher mal angucken.
Das, ja, danach hast du wahrscheinlich nicht mehr so viel Bock auf den Job. Ja.
Also, die Harten kommen durch.
Ja. Also worum geht's hier? Es geht um ein verhaltensauffälliges, sehr gewaltbereites kleines Mädchen.
Das Wort Systemsprenger ist tatsächlich ein benutzter Begriff in der,
ja, offenbar,
in der Branche.
Ja.
Also ist jetzt nicht ausgedacht und bedeutet so viel wie Kinder, die nicht vermittelbar sind. Ja. Weder an irgendwelche Pflegefamilien noch an irgendwelche Heime, sondern die dann irgendwie von A nach B gereicht werden und keiner mit denen irgendwie zu tun haben will. Mhm. Und so ein Fall ist die kleine Benny.
Genau. 9 Jahre alt und hat schon sämtliche Pflegefamilien und Institutionen dadurch.
Ja.
Und landet auch immer wieder zwischendurch mal wieder in der Klinik, weil sie halt fixiert werden muss, weil sie einfach Ausraster auf einem Level hat, die für alle um sie herum echt gefährlich sind.
Ja.
Ja. Ist ein harter Stoff, wie ich finde.
Ist ein sehr harter Stoff. Ist auf jeden Fall.
Geht 1 Stunde 58 Minuten, ist ab 12 freigegeben.
Also ein Film, was ich die Lehrerin mit der Schulklasse angucken will, ja? Angucken kann.
Theoretisch, ja.
Wahrscheinlich auch ein Film, den sich manche Schulen dann definitiv auch reinziehen, weil sie sagen so, hier ist mal was Interessantes.
Mhm. Habt ihr mal was zum Lernen.
Habt ihr mal was zu lernen, ja. Wie gut es euch geht.
Ja, also neben Helena Zengel haben wir Albrecht Schuch. Der spielt ihren Schulbegleiter.
Ja, jetzt musst du mir mal helfen mit den ganzen Schauspielern und so, habe ich dir gesagt, da habe ich keinen einzigen von erkannt.
Die, aber
bis auf eine, die bei 4 Blocks mitgespielt hat, aber vom Namen oder so könnte ich da jetzt keine zuordnen.
Also Albrecht Schuch war eben ihr Schulbegleiter.
Ja.
Den kennst du aus Bad Banks?
Habe ich nie gesehen.
Ach so, echt? Ich dachte, wir hätten mal über...
Na, okay. Ja, hast du mir mal empfohlen, hast du gesagt, du, ja, musst Musu gucken, habe ich aber nicht geguckt.
Gladbeck hat auch mitgespielt, Westwind, also der hat gerade eh einen ziemlichen Lauf, der ist, macht sehr viel gerade.
Okay.
Ja. Und
hat ja so ein bisschen die stoische, lässige, das stoische, lässige Schauspiel von einem Ryan Gosling, würde ich mal sagen, so, wenn man jetzt ein amerikanisches Vorbild suchen würde.
Jetzt echt? Bei dem Film. Fandest du jetzt in diesem Film?
Ja, hat mich schon so ein bisschen dran erinnert. So. Er hat ja,
okay, der kann auch anders. Das ist.
Das mag sein, aber jetzt in dem Film war er ja relativ.
Ja, tatsächlich stimmt. Er war
realistisch.
Ja. Ja, jetzt wo du es sagst, ja.
Okay.
Stimmt. Aber der kann definitiv auch anders.
Wen haben wir noch?
Gabriela Maride Schmeide, die hat im Weißen Band schon mitgespielt. Die hat hier eine Frau Baffané, die spielt, das ist die Sozialarbeiterin, die sich immer wieder mit dem Fall Benny befasst und die halt versucht, so gut es geht, zu vermitteln. Und das wohl auch schon eben seit vielen Jahren.
Das ist echt krass, weil das hatten wir ja nach dem Kino auch, dass du mir gesagt hast, ja, du hast die gesehen in das Weiße Band. Und ich habe ja das Weiße Band gesehen und fand ihn ja sehr gut. Im Gegensatz zu dir. Aber das ist jetzt, glaube ich, mittlerweile die dritte Schauspielerin aus dem Film, wo du gesagt hast, diejenige hat da mitgespielt,
ja, aber da
die ich aber nicht zuordnen kann.
Echt viele Rollen.
Also da kann ich mich tatsächlich nur an 2 Rollen erinnern, nämlich an die großen Schauspieler, an die berühmten männlichen. Aber so die 3, die du mir bisher genannt hast, da konnte ich keinen einzigen von zuordnen. Siehst du mal, wie,
ja,
du
dich in der deutschen Landschaft unterwegs bist. Ist ja auch ein Schwarz-Weiß-Film und so.
Da hat man die nicht richtig gesehen,
weil, ja, genau,
es schwarz-weiß ist.
So, Mariam Zaré hast du eben schon aufgezählt, kennt man aus 4 Blocks.
Die einzige, die ich erkannt habe.
Ja.
Also die ist aus 4 Blocks. Ja.
Peter Schneider hatte auch eine kleine Rolle, fand ich echt krass, weil den kennen viele aus Dark oder Baader-Meinhof-Komplex oder so. Mhm. Ist ein geiler Schauspieler, der hier echt in einer Mini-Rolle verbraten wurde, aber trotz allem natürlich sehr schön. Es ist sowieso, es geht natürlich primär um das Mädchen.
Die ist auch fast in jeder Szene zu sehen.
Ja. Und die ist echt eine Wucht. Also die kommt sehr gewaltig daher, finde ich. Das ist in dem Alter spielt die da in meinen Augen mit einer Energie, wo sich echt einige was von abschneiden können.
Das unterschreibe ich auch. Also die kleine Blondine war da sehr authentisch auf jeden Fall, das kleine blonde Mädchen. Also
ja.
Die hat,
und die musste halt echt was
spielen. Hat man das spielen, alles abgenommen.
Ne? Das ist das Ding, das kaufst du ihr voll ab. Und das in dem Alter mit dem Stoff, den ihr da zu spielen hat, das finde ich, ist echt groß. Also die hat ja auch jetzt unmittelbar danach hat die News of the World gedreht. Neuer Paul Greengrass-Film an der Seite von Tom Hanks.
Das ist ja mal ein Karrieresprung auf jeden Fall.
Ja, der kommt nächstes Jahr und dann ist Madame mit ihren 11 Jahren dann schon in Hollywood unterwegs.
Das hört sich nach einer vielversprechenden Karriere an.
Ja, da bin ich mal gespannt, was daraus wird. Na, der Film hat schon...
Zengel sollte man beobachten.
Werden wir.
Ja.
Der Film hat schon 11 Preise und 11 weitere Nominierungen eingefahren. Unter anderem bei der Berlinale in Silbernen Bären gewonnen.
Mhm.
Und wird wahrscheinlich auch noch ein paar andere Preise gewinnen.
Geht ja, wie anfangs erwähnt, ins Rennen für den deutschen Beitrag, was den Oscar angeht.
Genau, und ist eben der offizielle Beitrag für den deutschen Oscar. Ja, der offizielle deutsche Beitrag für
den deutschen Oscar.
Ja, das. Nee, ich glaube, der ist noch eine Arbeit.
Komm, hier nochmal für dich.
Das mit dem Namen und Dings und Regisseur und Dings.
Kriegst du öfter heute.
Willst du jetzt etwa die Lola kleinreden, unseren guten deutschen Filmpreis?
Na gut, ich glaube, jeder deutsche Filmpreis nennt sich Deutscher Oscar. Also wahrscheinlich gibt es da 20 von.
Nein.
Aber es gibt keinen deutschen Oscar offiziell.
Naja, so, deutscher Filmpreis, klar.
Das ist aber kein Oscar, das ist der deutsche Filmpreis.
Ja, das ist die Lola.
Ja, ich sag ja, die werden nur so genannt.
Ja, ist ja gut jetzt.
Ach so.
Jedenfalls.
Darfst du den Vorwurf machen, aber ich darf nicht argumentieren, oder
doch,
was?
Doch, ist so.
Okay, Entschuldigung, hier.
Oder aber wenn Sie zuhören, und hören Sie mir jetzt, und unterbreche ich mich nicht ein einziges Mal, sonst gehe ich sofort nach Hause.
Gehst nach Hause?
Ich gehe sofort nach Hause.
Okay, ich werde versuchen, dass du nicht nach Hause gehst.
Dann. Ja. Nein, lass uns mal weiter über den Film reden.
Fahren Sie fort.
Was passiert in dem Film? Im Grunde ist das eine Charakterstudie. Und
so mein Wort, oder?
Eben. Und ich finde das so schön, weil das so oft fällt und das zuletzt ja auch beim Joker gefallen ist. Hier trifft's, finde ich, auch ziemlich zu.
Ja.
Also man erfährt wirklich von allen hässlichen Seiten, wie so ein kleines, sehr verhaltensauffälliges Mädchen aufgrund ihrer eigenen Geschichte überall aneckt und sich im Endeffekt alles selbst verbaut.
Mhm.
Und schlussendlich aber halt nichts dafür kann.
Also es ist krass, wenn du es beobachtest und diesen ganzen Charakter von diesem Mädchen und wenn sie halt so ausrastet, aber andererseits auch in den ruhigen Momenten siehst du halt, dass sie sehr intelligent ist und redegewandt und wenn sie so erzählt über ihren Alltag und so, dann merkst du halt, dass sie auch nicht, dass sie jetzt nicht so eine Dummbratze ist, weißt du, die irgendwie, keine Ahnung, die in schlechten Verhältnissen aufgewachsen ist. Und alles, was sie will, ist letztendlich eigentlich zu ihrer Mutter zu kommen.
Ja, die will die Liebe der Mutter.
Die will die Liebe der Mutter und die Mutter kommt aber mit ihr nicht klar. Und deswegen wohnt sie halt nicht zu Hause mit den anderen beiden Kindern, sondern wird halt von Heim zu Heim geschickt und das ist schon krass.
Ja, aber das ist eben auch so ein springender Punkt. Ne? Die Mutter hat noch nach ihr zwei Kinder bekommen.
Ja.
Die dürfen bei ihr wohnen, Benny aber nicht und hat natürlich große Probleme, das nachvollziehen zu können.
Das zu verstehen, ja. Und auf der anderen Seite versucht die Mutter natürlich, die anderen beiden Kinder zu schützen, dass die nicht so werden wie Benny selbst.
Ja.
Und versucht natürlich, diese beiden Parteien voneinander fernzuhalten.
Mhm. Aber ich fand auch die Mutter sensationell besetzt. Also ja. die hat das auch sehr geil gespielt, finde ich, weil diese Überforderung mit so einem Kind und den damit verbundenen Ausrastern, das hat die echt geil gespielt.
Ja.
Weil das ja auch ein harter Konflikt ist.
Naja, sie wünscht sich ja eigentlich, dass es funktioniert und dass sie wieder nach Hause kommen kann. Also sie ist ja jetzt nicht so, dass sie jetzt komplett irgendwie einfach gegen sie schießt, sondern du merkst halt, dass sie daran zerbricht und dass sie halt leidet.
Ja.
Dadurch, dass es so ist, wie es ist.
Total. Und so leiden dann eben auch die ganzen Sozialarbeiter, die mit Benny in Kontakt kommen, weil die ihr natürlich auch helfen wollen und das aber halt aufgrund des Systems und die Abläufe darin es halt einfach nicht so einfach möglich ist, der zu helfen.
Absolut.
Zumal sie eben mit ihren Ausrastern dann immer wieder stark dazu beiträgt, dass das halt eher in die andere Richtung geht. Ja, und was ich in dem Film echt auch sehr geil dargestellt finde, ist diese Machtlosigkeit von eben den Arbeitern, von den Ämtern und den Institutionen, wo sie dann landet.
Mhm.
Weil die würden ihr ja gerne helfen, aber dann gibt es da halt Richtlinien und dann ist sie zu jung für einen Aufenthalt in der psychiatrischen Anstalt.
Ja.
Und dann gibt es diese Regel und das geht nicht und so weiter. Und ja, also diese Bürokratie, die dem Ganzen im Weg steht.
Also die Verantwortung wird immer von sich gestoßen und praktisch weitergegeben an irgendwelche anderen Leute, Parteien, eben, die sich dann auch wiederum nicht verantwortlich fühlen.
Weil sie eben wohl auch schon ein paar Stationen durch hat und dann war sie dort schon dreimal und das geht dann halt nicht nochmal und so weiter. Und ja, also kannst eigentlich keinem Beteiligten wirklich einen großen Vorwurf machen. Das ist dann halt eben das System, was da Steine in den Weg legt. Und das wird hier ziemlich gut dargestellt, wie ich finde.
Ja.
Also ich fand auch krass, wie es der Film schafft, dass du halt wirklich die ganze Zeit über eigentlich so ein beklemmendes Gefühl hast, weil du bist ja schon voll auf der Seite des Mädchens und du willst natürlich, dass es irgendwie klappt.
Ja.
Und so.
Sie ist ja die Identifikationsfigur in dem Film, aber sie macht es halt nicht leicht, immer sich mit ihr zu identifizieren.
Nee, eben. Das
ist schon sehr, sehr anstrengend.
Ja, weil sie verdammt anstrengend ist.
Man kann halt auch das komplette Umfeld irgendwie auch nachvollziehen, dass sie nichts mit ihr zu tun haben wollen oder dass irgendwann denen über den Kopf hinaus wächst, halt, wenn sie da mit Messer steht oder
ja.
Halt irgendwie ihre Mitschüler bedroht und dann ständig auf Krawall gebürstet ist. Also das heißt, die Momente, wo sie halt friedlich ist oder wo sie halt so mit sich selbst halt im Reinen ist, die sind halt sehr selten.
Das stimmt wohl, ja. Ja, stimmt. Es gibt ganz wenige Momente, wo du auch als Zuschauer dann mal so durchatmen kannst.
Wo du zur Ruhe kommst und wo sie eben, praktisch zur Ruhe kommt, ja.
Wo du nicht das Gefühl hast, jeden Moment geht die hoch.
Genau.
Weil die halt wirklich so eine laufende Zeitbombe ist.
Ja.
Und diese Unberechenbarkeit, weil die auch immer noch einen draufsetzt. Und ich hatte auch oft das Gefühl, oder ich habe mir oft gedacht, wenn das ein Hollywood-Film wäre, wäre der an vielen Stellen ganz anders. Die hätten, glaube ich, auch viel öfter diese Momente bedient, wo du eben dann mal zur Ruhe kommst.
Damit man so ein bisschen die emotionale Bindung hat.
Und damit du auch die Hoffnung hast, dass das Ganze in eine gute Richtung geht gegen Ende.
Wäre so, würde ich wahrscheinlich dann auch an der Stelle sagen, das war wieder zu Hollywood oder ja, zu eben. Amerikanisch. Aber ja. Das hat ja, diese Richtung hat er nicht eingeschlagen, das muss man mal sagen.
Und der ist an manchen Stellen echt ein Schlag in die Fresse, weil immer wenn du, ging mir zumindest so, immer wenn ich das Gefühl hatte, okay, jetzt kann sie die Kurve kriegen, dann legt die noch einen drauf.
Das war nicht der Film, das war ich.
Ach so.
Es war so dunkel in dem Kino, das habe ich ausgenutzt. Ja. Du saß neben mir, konnte ich nicht widerstehen. Der Schlag in die Fresse, das war ich.
Ach ja, ach guess.
Ach Lee.
Gut, wie fandst du den denn?
Sehr gut.
Sehr gut?
Also,
müssen wir das protokollieren? Wir haben einen deutschen Film gesehen und du fandest den sehr gut.
Müssen wir wahrscheinlich wirklich protokollieren, weil der Film ist sehr unangenehm und das ist, wie gesagt, das Gegenteil von einem Feel-Good-Movie und
ja.
Du hörst halt, wenn sie halt losschreit und wenn sie halt so ausrastet und diese Bilder halt so ineinander gehen, dann fühlst du dich halt selber unwohl und du würdest sie am liebsten die Ohren zuhalten, weil der Film tut halt teilweise physisch weh, also körperlich.
Ja.
Und dadurch erfüllt er seinen Zweck, weil genau das will der Film erreichen. Er will halt, dass du mit diesem Mädchen, dass du da das Schicksal mitleidest und nicht dir einfach den Film anguckst und sagst, ja, ist mir irgendwie alles am Arsch vorbeigegangen, so diese Sozialstudie.
Ja.
Sondern das war halt wirklich so, dass du dich halt selber erwischt hast bei, boah, nimm mal dieses Mädchen irgendwie aus den Augen, so, weißt du, oder schaff die mal kurz raus aus dem Zimmer, so, das, was praktisch ihr ganzes Umfeld denkt, so, weißt du, und dann erwischt dich dabei, wie du sagst, aber das arme Ding, so, weißt du, hin und her, die weiß ja nicht, wohin, also wo soll die denn hin? Und damit haben die Filmemacher schon einen intelligenten Film hingelegt, wo man sich dabei erwischt, dass man genauso denkt wie das Umfeld, was man dann praktisch verteufeln sollte eigentlich.
Ja eben, das macht er wirklich gut, dass du halt so ein bisschen zwischen diesen Rollen und Blickwinkeln hin und her geschubst wirst.
Ja, oder?
Total. Und aber eben die ganze Zeit trotzdem mit so einem beklemmenden Gefühl rumrennst.
Ja.
Weil eben, also du kannst, egal für welche Seite du dich entscheidest, es ist halt scheiße. Und das, ja, da, also fand ich auch echt geil gelöst. Haben die
korrekt.
Ja. Korrekt gelöst.
Korrekt gelöst, auf jeden Fall. Gut, was heißt das bei dir in Punkten?
Ich gebe 8.
Wow.
was gleich kommt mit der IMDb-Bewertung, bei 8,1 liegt.
Ja.
Rotten Tomatoes ist bei 86.
Mhm.
Das heißt, bewegt sich in der englischen Region und der Film ist gelungen und gut und tut weh und geht in die Eingeweide.
Das freut mich, dass du einen deutschen Film so wahrgenommen hast.
Ab und zu kommt mal eine Perle, die auch mal beim DVD-Regal landet, aber es ist halt selten aus deutschen Landen,
dass mir das gefällt. Total. Umso geiler, dass wir den gesehen haben.
Definitiv.
Ich bin auch bei 8.
Du bist auch bei 8.
Ja.
Dann klingen wir, oder?
Oh, yes, Alter.
Ja.
Na klar.
Selten genug, dass du einem deutschen Film 8 Punkte gibst und ich auch noch konform gehe. Also
ja.
Das ist halt die Seltenheit.
Nee, der ist wirklich sehenswert.
Ja, guckt euch Systemsprenger an, aber ihr solltet darauf gefasst sein, vielleicht nicht im Anschluss irgendwie eure Geburtstagsparty zu veranstalten oder so. Also es ist auf jeden Fall...
Yay.
Ja, das ist schon ein Schlag in die Magengrube, filmisch gesehen.
Ja. Und der hat schon, also die 2 Stunden, die spürt man schon auch, finde ich.
Ja.
Weil eben, man hat nicht wirklich viel Zeit, um durchzuatmen. Also es ist schon, also der zieht sich trotzdem an manchen Stellen, finde ich.
Durchaus,
aber, ja. Aber auch das hat eben irgendwie seine Wirkung.
Darstellerisch hat auch hier wieder an ein, zwei Momenten vielleicht was auszusetzen, aber gut, das ist so.
Ach echt, an wem denn?
Naja, das waren so Nebenrollen oder bestimmte Szenen, wo ich halt sage, so, weiß nicht, dieser eine Erzieher mit den grauen Haaren, mit diesem, der so hippiemäßig aussah, da
ja.
Denke ich zum Beispiel so, den fand ich jetzt so lala.
Den fandst du nicht gut, okay. Nee.
Aber es gibt immer so, in deutschen Filmen und Serien habe ich immer so bestimmte ein, zwei Schauspieler, wo ich sage, oh, die Szene ist jetzt so typisch deutsch.
Aber in die andere Richtung gab es dann nichts, dass dir einer sehr positiv aufgefallen ist.
Ja,
oder
sie auf jeden Fall. Also die kleine Zengel, ja, die war schon großartig. Also für so eine Kinderdarstellung, da haben wir uns ja auch drüber unterhalten, dass die ist ja quasi, also ich gehe mal davon aus, ich habe die jetzt nicht privat irgendwie in einem Interview gesehen oder habe mir irgendwas von ihr angeguckt, aber ich gehe mal davon aus, dass ein ganz normales, kleines, nettes Mädchen ist.
Ja,
weißt
klar,
du?
Ja.
Und dass die da so eine Furie spielt, also so ein wirklich gestörtes Mädchen. Das muss man erstmal bringen mit den paar Jahren. Also insofern, schauspielerisch gesehen, war das super. Hammer. Und ich mochte auch tatsächlich den Ryan Gosling hier, den Deutschen.
Ach so, ja.
Ja.
Also, jetzt ist er schon der deutsche Ryan Gosling.
Hat geil. Gepasst. Ja, tut mir leid.
Lieber bisher Albrecht.
Es
geht schlechter, oder? Also als deutscher Ryan Gosling, oder? Das ist, ja.
Es tut mir leid, Herr Richter, bisher warst du der deutsche Ryan Gosling.
Nein,
aber das hat sich, ja jetzt, hat sich jetzt geändert. Jetzt haben wir 9 Leute.
Ich wollte diesen Titel nie haben.
Jetzt haben wir 9. Ja.
Albrecht Schuch.
Wir haben selber halt, wir können selber selten was dazu, was die Titel angeht oder was die Spitznamen angeht, die Umwelt uns verpasst, ja. Kannst du nichts machen.
Na toll. Ich fand ja diesen einen Moment von Frau Baffané, die Sozialarbeiterin, hier ihre letzte Szene war das, glaube ich.
Na, nicht spoilern jetzt, aber
nee, eben.
Ja, ich weiß, welche Szene du meinst.
Die fand ich groß.
Ja, die war auch groß.
Die hat sie wirklich geil gespielt. Und mit kleinen Mitteln, ne? Also, das meine ich, das halt fand ich sehr auf den Punkt.
Ja, das stimmt.
Also, er hat in meinen Augen einige sehr große schauspielerische Leistungen.
Die hat mich wiederum so ein bisschen an Olivia Colman erinnert. Das ist die deutsche Olivia Colman.
Wir haben für alles ein Pendant.
Also,
sehr schön.
Wenn ihr irgendwas wissen wollt, wer das Pendant von deutschen Schauspielern ist, schickt mir kurz einen Ausschnitt, ich sag euch, wer das ist. Ah, der deutsche Nick Nolte.
Oh je. Ja, gut.
Aber es ist auch krass, dass sie hier Teddy besetzt haben, ja? Olle Antoine hier.
Ja.
Ja. Guck mal, die Vögel da oben, Schlägerei. Was ist mit denen los? Was ist mit denen los, ey, Vögel?
Willst du jetzt Schwaben dissen oder was?
Nee, aber Olle Antoine hier, den man ja aus YouTube kennt und so, von diesen
aus
ganzen.
Aus YouTube.
Von diesen ganzen Witz.
Ja.
Witzparaden und Memes. Der spielt hier tatsächlich eine Rolle.
Verrückt. Liebe Grüße nach Stuttgart an der Stelle.
Stuggi!
Yes, sir.
Ja. Willst du noch die Fantastischen Vier und Smudo grüßen, wenn du jetzt schon dabei bist, wenn du jetzt schon Stuggi bist?
Danke, ich grüße die Massiven.
Achso, du grüßt die Massiven. Ganz harter Junge.
Damals und so, weiß schon.
Da können wir in der nächsten Film- und Serienepisode noch drüber reden. Da geht's um den deutschen Hip-Hop, was mich angeht.
Ah, ja?
Seid gespannt nächste Woche.
Oh, jetzt aber.
Aha.
Bin wirklich gespannt. Jetzt greift der hier so vorweg, also ich.
Das ist Teaser, nennt sich das.
Ach so.
Das ist der letzte Schrei, man muss mal teasern hier.
Ja, geil, ey, dann haben wir 2 ausländische Filme, die echt gut abgeschnitten haben.
Ja.
Fette Ausbeute.
Das ist eine fette Ausbeute, also einmal 8 und 9 und 2x 8 kann sich sehen lassen und
Deluxe.
Kein kommerzieller US-Stoff dabei.
Tja, die Oscar-Kandidaten.
So sieht's aus.
So, das heißt, wir kommen zu Trailer?
Wir kommen zu Trailern.
So, was haben wir geguckt?
Der erste Trailer, den ich gesehen habe, den habe ich vor Parasite im Kino gesehen. Mhm. Da ist mir dieser Trailer zum ersten Mal untergekommen und es geht um Motherless Brooklyn.
Oh, Edward Norton.
Edward Norton. Und zwar nicht nur in der Hauptrolle, nee, sondern auch hinter der Kamera.
Hat geschrieben und Regie geführt.
Ja. Das ist ein Film für dich, der geht 144 Minuten.
Warum ist es damit ein Film für mich?
Na, dir gefallen doch Filme mit einer gewissen Länge, oder? Das ist doch genau deins.
Ach.
Bei dir ist doch ab 85 Minuten aufwärts, ist doch Überlänge.
Naja, ich finde halt, wenn ein Film weit über 2 Stunden geht, dann muss er das schon erzählerisch auch aufrechterhalten. Ich finde, da gibt es einfach zu viele, wo ich mir hinterher gedacht habe, das hätte man auch kürzer erzählen können.
Dann wollen wir mal gucken, ob das gerechtfertigt ist bei Motherless Brooklyn.
Ja, ich glaube, das Genre Crime und Drama könnte, meinst du, da kommt noch was dazu? Oder weil du ja sofort meintest, es hat so einen Film-Noir-Touch.
Absolut.
Ja. Liegt Bored vielleicht auch an der Zeit, in der es spielt.
Bored to Death-mäßig.
Bored to Death-mäßig, ja.
Nur mit weniger Comedy.
Ja, also es spielt 50er Jahre New York, Brooklyn. Ja. Und es geht um einen Privatdetektiv, gespielt von Edward Norton, der an Tourette leidet.
Das ist schon mal korrekt, ja genau, er Tourette.
Ja.
Ist schon mal sehr interessant. Und ich glaube, die meisten Wows gibt es bei der Besetzung, wo ein krasser, prominenter Schauspieler nach dem anderen irgendwie aufpoppt in dem Trailer.
Ja, das war abgefahren, ne?
Also wir haben neben Edward Norton Bruce Willis, wir haben Willem Dafoe, wir haben Alec Baldwin, Bobby Cannavale, Michael Kenneth Williams, Leslie Mann und
du zählst wieder nur Männer auf.
Leslie Mann?
Vor allem die.
Die heißt zwar Man, aber sie ist kein Mann. Das ist eine
Schauspielerin. Die war jetzt die letzte, du Keck. Ich wollte nicht ins Wort fallen, aber du hast jetzt wirklich. Ist nicht Gugu Mbatha-Raw noch die weibliche Hauptrolle?
Ist sie, ja. Kennt man die? Ich habe sie jetzt weggelassen, weil sie mir unbekannt war. Deswegen, ich jetzt
nee, die macht viel, ja, klar kennt man die.
Ich habe eben den Trailer, das ist jetzt die einzige, das einzige Gesicht, was mir nichts gesagt hat.
Okay. Doch.
Aber also, da kannst du mich
auch. Guck dir mal ihre Vita an. Ich mochte die, wie gesagt, in
Touch. Ihre Vita heißt der Film?
Ja, genau. Ihre Vita. Dicht gefolgt von Deutsche Vita und Evita.
Und Ihre Vita Sibyl. Heute mal ein Witz für die Intellektuellen.
Ja, total
intellektuell.
Richtig intellektuellen. Oh boy.
Aber wo wir jetzt diese ganzen Schauspieler besetzt haben, irgendwie genannt haben, nicht besetzt, das war niemand anders, aber wo wir jetzt die ganzen krassen Namen genannt haben, für Edward Norton haben die alle fast für Lore gespielt.
Ist das heißt, so?
Die ganzen Hauptdarsteller haben so gut wie keine Gage kassiert. Also das meiste Geld ging tatsächlich an die Statisten und an die Nebendarsteller. Die großen Namen haben für Edward Norton umsonst gedreht.
Heißt, die haben sich irgendwie mit Punkten bezahlen lassen oder was? Also die verdienen
mit dann, Buffet?
Ja, nee, die werden ja irgendwas, die werden halt beteiligt am Gewinn dann,
oder? Entweder werden die beteiligt oder es war halt ein Gefallen, weil sie sich kennen.
Ach so.
Ja.
Arbeiten sie mal einen Monat umsonst.
Ja, für einen guten Freund macht man das schon mal.
Okay. Ich finde ja, dass der Trailer recht vielversprechend aussah.
Fand ich auch.
Also ich finde, sie haben sich ein bisschen sehr auf diesem Tourette-Ding, auf das eingeschossen, so mit den Schnitten. Das war mir ein bisschen zu viel. Aber so optisch und was die Handlung angeht, sah es recht vielversprechend aus.
26 Millionen hat das Ganze gekostet.
Okay.
Und da anscheinend wenig davon in die Schauspieler gegangen ist.
Meinst du die Ausstattung? Wird
wahrscheinlich ein Teil in die Ausstattung und das Setting gegangen sein.
Ja.
Und das hat man gesehen, das sah alles sehr gut aus.
Finde ich auch, ja. Es gibt sogar schon einen Metascore zu dem Ding. Also erstmal vorweg, der startet am 12. Dezember diesen Jahres.
Ja, in den USA schon am 1. November.
Okay.
Bei uns knapp 5 Wochen später.
Und es gibt, wie gesagt, schon einen Metascore. Der liegt bei 62.
Ja.
Okay. Und Rotten Tomatoes 62%. Da ist sich jemand einig.
IMDb und Rotten Tomatoes.
Ja.
Auf einer Wellenlänge.
Das klingt ja erstmal nicht so berühmt, ne? Also mit dem Metascore ist es jetzt, wenn man so die Besetzung sieht und Edward Norton in der Regie und so weiter, ist das eigentlich sein Debüt, was Regie angeht? Ich habe keine Ahnung, ob der schon mal Regie geführt hat.
Nee, ich glaube, er hat bei dem World Trade Center Film nur 48 Stunden, hieß der so, wo er in den Knast musste, wo Philipp Seymour Hoffmann noch mitgespielt hat.
Ach.
Ich glaube, da hat er
Regie geführt.
Ich glaube, da hat er Regie geführt.
Okay.
Insofern, ich glaube nicht, dass es sein Debüt ist.
Mhm.
Kann sein, dass ich jetzt wieder mit Halbwissen glänze, aber ich habe das Gefühl, er hat schon mal was inszeniert.
Na, jedenfalls klingt das erstmal nicht so überschwänglich, was die Kritik angeht, ne? Aber ich will mir da echt selber ein Bild machen, weil ich hab Bock.
Ist selten so, dass IMDb höher ist als ich. Deswegen lasse ich mich davon jetzt erstmal nicht blenden und wir gucken uns den an.
Sowieso.
Fein. Dann Motherless Brooklyn abgeschlossen? Oder hast du noch irgendeinen Funfact, den du bringen willst?
Nee. Außer, dass es, können wir vielleicht noch erwähnen, dass das tatsächlich auf einem Roman basiert. Also, dass Edward Norton das Drehbuch zwar geschrieben hat, aber es eben basiert auf einem Roman von Jonathan Latham.
Den hat Isa bestimmt gelesen.
Korrekt.
100%.
Immer.
Die hat alle Romane gelesen, die es gibt.
Alle, wo gibt.
Alle, wo gibt.
Gut. Den zweiten Trailer, den wir gesehen haben. The Aeronauts.
Korrekt.
Korrekt.
Diesmal was meins, ja, falls ihr es verwechseln wollt.
Ja, die Gefahr ist
Achtung,
groß.
Achtung, korrekt?
Korrekt.
Korrekt. Ja? Könnt ihr euch für die Zukunft den Unterschied merken. The Aeronauts. Zwei so. Schauspieler in den Hauptrollen, die mittlerweile sich sehr, sehr wohlfühlen in historischen Stoffen.
Ja, hier haben wir einen genau solchen. Action Adventure Biography.
So, so. Das heißt, wir haben eine Geschichte, die sich tatsächlich so zugetragen hat, zumindest so eine Art.
Inspired by True Events, wie es so schön heißt.
Inspired by True Events, okay.
Ja.
Der Vogel, der da einmal durchs Bild geflogen ist, den gab es wirklich.
Genau, den einen.
Ja.
Nein, also.
Diesmal keine Überlänge, 100 Minuten geht das Ding.
Genau.
Regie hat Tom Harper geführt.
Ja. Auch nicht das erste Mal mit Eddie Redmayne, ne? Oder?
Nicht?
Doch. Doch.
Also ich habe jetzt nichts Außergewöhnliches in seiner Filmografie gefunden, außer ein paar Folgen The Sun und Peaky Blinders. Und so ein paar Filme, die mir persönlich nichts gesagt haben. Also so richtig viel hat er noch nicht gemacht.
Okay.
The Aeronauts. Worum geht's da? Achso, Himesh Patel haben wir übrigens aus Yesterday.
Ja.
Den Hauptdarsteller spielt auch noch mit. Achso, ja.
Du willst jetzt erzählen.
So, weil ihr mir immer den Rassismus unterstellt, ja?
Ihr mir immer.
Hat er natürlich diesen Himesh Patel gelesen und meinte sofort aus der Pistole geschossen, ach, das ist gar nicht Dave Patel. Hat er einen Bruder? Ich gesagt habe, nein, es gibt tatsächlich noch mehrere indische Schauspieler, die sich Patel mit Nachnamen heißen. Insofern.
Ja, weil er mit,
muss ich ihn erstmal
also aufklären. Ganz ehrlich, auf den ersten Blick sah er aus wie Dave Patel. Auf
It's
den
not.
Ersten Blick.
Ja.
War er aber nicht.
Dachtest du auch, während du Yesterday gesehen hast, den ganzen Film, dass es Dave Patel war?
Ja, zwischendurch muss er ja den Bart abnehmen.
Ach so, das ist er gar nicht. Da hast du es dann gemerkt, ja.
Da habe ich
dann
gedacht, ach so, ey, das ist ja ein ganz anderer Typ.
Mensch.
Ja, ja. Ach ja, aber wir haben Felicity Jones, Eddie Redmayne und Himesh Patel, wie schon gesagt. Und es geht um Heißluftballons. Primär um einen. Und
eine Reise in einem Heißluftballon.
Ja.
Was ist jetzt hier anders als in 80 Tagen um die Welt?
Ich glaube, hier müssen die einfach nur besonders hochfliegen. Ich glaube, darum ging's.
Ja.
Ja. Und im Trailer sieht man so schön so ein paar Kritiker-Zitate. Und ich fand sehr schön Gravity meets Free Solo.
Das ist auf jeden Fall eine starke Beschreibung.
Weil im Trailer sieht man halt schon sehr viel, was sich so in den Wolken abspielt, weil die dann halt echt verdammt hochsteigen mit dem Ballon.
Ja.
Und da oben ist dann arschkalt und die sind da sehr alleine und so weiter. Und das hat schon so ein bisschen an Gravity erinnert.
Also für diejenigen, die mit dem Titel Free Solo nichts anfangen können, das ist auch ein Film, der in Oscar-Rennen als beste Doku gegangen ist.
Ja.
Und da geht es um Bergsteigen ohne Ausrüstung quasi.
Mhm.
Um Leute, die hohe Distanzen halt hinter sich lassen, ohne Ausrüstung, ohne Sicherung.
Ja. Und so klettert Madame Jones dann auch auf dem Ballon rum. Im
genau,
Trailer
wollte ich gerade sagen. Da ist wahrscheinlich der Zusammenhang, weil Madame nämlich auch auf dem Ballon rumklettert.
Ja. Und es sieht eben dann nach hartem Überleben in schwindelerregenden Höhen aus.
Prädestiniert in 3D, würde ich sagen. Kam aber nicht so richtig raus, ob der letztendlich auch in 3D rauskommt.
Glaubst du? Ich glaube nicht.
Naja, ich finde so, also das Szenario bietet sich schon an dafür. Meinst du? Ja. Was hat schöne Weitwinkelaufnahmen und Natur und Ballon und Luft? Reicht doch.
Okay.
Das mit dem Namen und Dings und Regisseur und Dings.
Ja, gut. Aber also, der Trailer hat trotzdem irgendwie geschockt, finde ich. Also, ich habe tendenziell, glaube ich, schon Bock, den zu sehen.
Tendenziell trifft's. Also, der war ganz nice. Ist jetzt wahrscheinlich nicht meine Priorität Nummer 1, den jetzt sehen zu wollen.
Ja. Auch hier gibt es schon Metascore und Rotten Tomatoes Score.
Ja, habe ich auch gefunden.
68 bei IMDb Metascore.
6,2 bei IMDb. Also der normale.
Achso, der IMDb-Score, ja.
Die normale Bewertung und Rotten Tomatoes.
Rotten Tomatoes liegt bei 86.
86%, das ist natürlich wieder ordentlich.
Apropos, haben wir das eigentlich bei Systemsprenger, haben wir das erzählt, dass der auch 86 hat bei Rotten Tomatoes?
Haben wir genannt.
Wenn nicht, haben wir es jetzt noch.
Haben wir genannt, weil ich habe ja gesagt, dass es 8 Punkte gebe und Rotten Tomatoes und IMDb in der ähnlichen Area.
Okay. Jedenfalls ist Aeronauts mit 86% ja schon deutlich besser als Motherless Brooklyn.
Ja.
Und
wobei die IMDb-Bewertung wiederum in einer ähnlichen Area
ist. Ja, mit 6,2,
wenn du jetzt danach gehst.
Da sind wir wieder mit
der jetzt auch nicht so doll.
Diskrepanz.
Ja.
Kein Plan.
Die überzeugen uns da selber und gucken. Eddie Redmayne hat ja einen Satz gezeigt, hat sich den Knöchel verstaucht während der Dreharbeiten.
Oh mein Gott, der
Arme. Und musste ein paar Tage mit Krücken rumlaufen.
Oh nein,
mit einem verstauchten Knöchel. Während der Dreharbeiten. Mit einem verstauchten Knöchel musste er noch ein paar Szenen drehen.
Ah, das harte Leben eines Schauspielers.
Der Film lief schon, nämlich im August auf dem Toronto Film Festival. Da war die Premiere.
Ja.
Und die deutschen Zuschauer dürfen sich von der Qualität des Films The Aeronauts am 9.01.2020 überzeugen. Falls ihr in den USA seid und gerade rumtourt, da könnt ihr den schon ab dem 6.12.2019 gucken. Nikolaus.
Mensch, Geburtstag.
Wessen Geburtstag?
Meiner.
Du hast Geburtstag am Nikolaus?
Yes.
Wir haben im gleichen Monat Geburtstag.
Das ist doch jetzt keine Neuigkeit für dich, Alter.
Ich höre das zum ersten Mal. Aber was? Ich bin ja mit Zahlen nicht so gut. Ich habe das in 2 Wochen wieder vergessen.
Ja, macht ja nichts.
Willst du dann von mir ein Nikolaus und ein Geburtstagsgeschenk haben? Oder nur eins? Wie war denn das? Haben wir dich immer beschissen?
Natürlich, ich wurde immer betrogen um Nikolaus.
Du hast nicht 2 Geschenke gekriegt, oder?
Nee, ja,
so ging es mir auch mit meinen Eltern.
Das wurde gerne noch in einem Rutsch mit Weihnachten erledigt.
Ist ja noch schlimmer.
Ja. Quasi
alles zusammen. Ich am 25. Dezember habe ja einen perfekten Geburtstag, weil ich muss nur einmal schlafen und kriege wieder Geschenke.
Ja.
Nee, ich wurde meistens immer beschissen.
Siehst du?
Ich habe nur einmal Geschenke gekriegt.
Kenne ich.
Verarschung.
Tja.
Diese Dezemberkinder.
Auch hier leiden wir gemeinsam.
Auch hier leiden wir gemeinsam. Na gut. Dann haben wir jetzt die Loskategorie.
Endlich die Loskategorie.
War das die besten Sexszenen in Filmen, in Klammern nur Pornos?
Was jetzt?
Ja?
Nee.
War nicht nur Pornos?
Was?
Was haben wir denn für losgezogen?
Songs. Also du hast das beschrieben als am besten angewendetste Songs.
Genau so habe ich es formuliert. Angewendetste.
Wie hast du das formuliert?
Die am besten eingesetzten Songs in Filmen.
Eingesetzt. Und okay, trotzdem komisch. Eingesetzt? Nee, egal.
Stimmt, die am besten angewendetsten ist natürlich um einiges besser.
Besten Songs einfach.
Wo ist denn hier English Motherfucker?
Ach so, den hättest du jetzt gebraucht.
Er hat einfach das Soundboard abgeschaltet und so weiter. Ich wollte gerade English Motherfucker machen. Machst du einmal bitte English Motherfucker für mich?
English Motherfucker, do you speak it?
Verwendetsten. So, English Motherfucker.
Ja, deswegen mehr auf Deutsch, ne?
Wo ist denn hier, hast du nicht von Thomas Gottschalk und Mike Krüger irgendwie hier Deutsch Motherfucker? Irgendwie das Pendant?
Nee. Das ist,
wir reden ja kein Englisch.
Nee, selten, ja.
Ist ja eigentlich selten Sinn.
Wir könnten den Kinski natürlich nochmal raushauen.
Hören Sie an, was ich sage, dann brauchen Sie keine blöden Fragen mehr zu stellen.
Stimmt auch wieder, muss keine blöden Fragen stellen.
Eben.
Okay, die am besten in Filmen und Serien eingesetzten Songs, sehr interessant. Also das, was Joker auf jeden Fall ziemlich falsch gemacht hat, ganz aktuell im Kino.
Warum?
Weil er doch diesen Gary Glitter Song benutzt hat, wo er auf der Treppe tanzt. Und Gary Glitter ist ja ein verurteilter Kinderschänder und insofern wäre ich da eher vorsichtig gewesen, ihn jetzt in den Soundtrack mit aufzunehmen. Aber die dachten sich, okay,
ja, der Song ist trotzdem cool. Vielleicht gerade deswegen.
Jetzt also
am besten eingesetzt, weißt du?
Jetzt kommen hier ganz wilde Theorien.
Okay, also wie bist du da rangegangen?
Ach, du meinst jetzt an, woran jetzt? An Joker?
Naja, genau, reden wir doch nochmal über Joker.
Naja, ich war hier gerade.
Wir brauchen Madame hier.
Korrekt.
Ich habe mich hier gerade beschwert, ja, dass der diesen Kinderschänder da im Joker-Film verwurstelt hat auf dem Soundcheck. Also das sollte man auf jeden Fall nicht machen.
Okay, wenn das deine Kriterien sind, deswegen ja die Frage, wie bist du da rangegangen? Weil
bei meinen Songs und Filmen und Serien.
Am besten eingesetzt, weißt du, das ist ja sehr subjektiv.
Ja, aber du hast ja dieses, du erinnerst dich an Filme und Serien, so wie zum Beispiel bei den Sexszenen. Die kommen ja sofort irgendwelche Sexszenen in den Kopf, wo du sagst, Alter, das ist wirklich eine coole Szene. Und so ist es auch bei den Songs. Also ich musste einfach nur zurückdenken und hatte sofort Filme und die Songs dazu im Kopf und musste mich dann entscheiden, musste dann nochmal ausmisten, welche davon sind am besten.
Ja, siehst du, dann sind das aber doch eher die dir am besten in Erinnerung geblieben sind.
Ja, aber
gleichzeitig. Das sind ja nicht gleichzeitig dann die am besten eingesetzten Songs.
Na, also aus meiner subjektiven Meinung sind es schon die am besten eingesetzten Songs, weil das sind die, die haft geblieben sind und die ich in der Szene einfach mal perfekt passend fand.
Okay. Deswegen ja die Frage nach dem Ansatz.
Wie war denn dein Ansatz?
Genauso.
Also genauso.
Ja, also eben, weil deswegen, wenn man da analytisch rangehen möchte, weißt du, jetzt so, man sagen, gibt ja dann schon auch Songs, die inhaltlich nochmal zur Szene beitragen.
Die auf der Meta-Ebene funktionieren,
genau, meinst du? Genau, so. Und ja, da könnte man dann ja sagen, analytisch gesehen, am besten eingesetzt, so, weil bedient gleichzeitig noch die Handlung.
Ja, ich weiß, was du meinst. Das,
aber unser Ansatz ist ja eher emotional.
Genau, wobei das eine das andere natürlich nicht ausschließt. Es kann natürlich trotzdem textlich oder sonst wie ein mega gut eingesetzter Song sein.
Ja.
Aber wir haben einige zusammen auf jeden Fall. Wir hatten, glaube ich, über 30 jeder von uns am Ende.
Ja.
Und haben dann gesagt, okay, ich gehe mal davon aus, wir machen, es wäre vielleicht eine bessere Idee, dann Sequel loszumachen, anstatt dass wir wieder bei so einer Ben-Hur-Folge landen, wie letztes Mal mit Isan.
Naja.
Und haben uns dann runtergestutzt auf circa die Hälfte, sodass wir irgendwie 12, 13 nennen und die restlichen dann in ein Sequel los vielleicht packen werden, irgendwann mal in die Zukunft.
Ja, ich finde, auch hier hatte ich dann zwischenzeitlich so beim Aufschreiben, sind mir dann so die super offensichtlichen eingefallen.
Ja.
Die wahrscheinlich jedem in den Sinn kommen würden. Ja. Wenn es jetzt heißt, so, was sind für dich die prägendsten Songs der Filmgeschichte? Mhm. Weil das sind ja die, die hängen bleiben. Und
YMCA zum Beispiel. Aus der Village People Biografie.
Ja, klar. Nein, aber so Somewhere with a Rainbow. Ne?
Du meinst von diesem dicken Hawaiianer?
Ja, aber da siehst du doch mal, was das Ding für eine Runde gemacht hat.
Ja.
Und insofern definitiv einer der prägendsten Songs der Filmgeschichte.
Prägendst, ja, für mich, aber nicht die am besten eingesetzten. Also da kriege ich jetzt keine Gänsehaut, wenn ich jetzt Somewhere Over the Rainbow höre und den Film dazu sehe, der schön ist und legendär, ohne Frage. Das sind die berühmtesten. Das sind aber für mich nicht die besten.
Okay. Ja, siehst du, aber ja, okay.
Zudem habe ich bestimmte Regisseure, die ein großes Talent dafür haben, geniale Songs in geniale Szenen irgendwie einzubinden, dass du da siehst, okay, dafür hat dieser Regisseur ein Händchen und ich wollte einfach nicht 5, 6 Songs von bestimmten Regisseuren nehmen und habe mich deswegen für einen entschieden.
Okay, eben, siehst du, weil bei mir war irgendwann auch die Hälfte der Liste war Tarantino.
Siehst du, das ist zum Beispiel ein gutes Beispiel. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme eine Szene, nehme ich symbolisch für die Tarantino-Filme, obwohl er natürlich in mehreren Szenen einen guten Job gemacht hat und habe mich dann für eine einzige entschieden.
Ja, bei mir waren es tatsächlich dann doch ein paar mehr.
Na, ist ja kein Problem, kannst ja nehmen.
Oh, danke.
Kann ja jeder machen, wie er will. Mein Anspruch war wahrscheinlich da ein bisschen höher als deine.
Ja.
Ah, komm, gucken wir hier auf der Tarantino-CD und so weiter. Nehmen wir mal hier die 8 Songs.
Hier drauf sind. Genau, ja.
8 von 12. Dann bin ich mal gespannt, ob meine auch dabei ist.
Ich denke, wir werden einige Überschneidungen haben.
Ich habe ja noch, wie gesagt, ich habe hier 30 Nennungen. Insofern hätte ich ein paar auch als Ersatz, wenn du jetzt irgendwie mir was wegschnappst. Also du hast ja auch deine ursprünglichen noch drauf, oder die wir dann auch später verschoben haben.
Ja, nee, momentan sind alle noch drauf, ja.
Ja, dann haben wir ja
die, ich aufgeschrieben habe.
Die auch, dann haben wir ja Backup ohne Ende.
Aber ich frage mich halt, ob wir nicht so ein paar Klassiker einfach mal so schnell abhandeln sollen.
Du meinst so, wie heißt das immer? Bei den Oscars so? Nennung, erwähnenswerte Nennung?
Ja.
Na komm, hauen wir ein paar erwähnenswerte Nennungen raus.
Naja, weißt du so.
Wobei so, also du kannst jetzt auch keine. Also du redest aber jetzt nicht vom Musical-Film. Also Singing in the Rain oder sowas hin und her, das ist ja ein Musical, dass da legendäre Songs entstanden sind, irgendwelche Musicals.
Ja, aber doch, nimm gerade mal Singing in the Rain.
Okay.
Das ist doch, ich meine, den Song gab es davor schon und der wurde in dem Film aber so eingesetzt und so performt und so gesungen, dass der damit noch Filmgeschichte geschrieben hat.
Ja, und ist heute in der Popkultur noch vertreten.
Ja, und ganz ehrlich, wenn ich das Ding höre, habe ich es hinterher im Kopf. Pfeife ich es blöd vor mich hin.
Tanzt du dann noch im Regen?
Ja, muss dann halt erstmal regnen, ne? Aber dann geht's ab.
Aber wenn du siehst aus dem Fenster, es regnet draußen, dann
renne ich raus.
Und iPad rein und Singing in the Rain, ja? Und dann springst du erstmal in Pfützen rum.
Ja. Also ich meine, ich bin kein Gene Kelly, aber.
Aber fast.
Nah dran.
Da ist er, der Frank Farmer des
Regens. Nein, aber ich bin. Aber jetzt meine ich, so ein Song, das meine ich. Hm? Oder Que sera, sera.
Naja, ich weiß, was du meinst. Das Problem ist, die Songs, die ich halt irgendwie nenne, die entspringen nicht aus einem Musical. Weil du hast legendäre Musical-Filme, sowas wie Grease oder keine Ahnung. Du hast legendäre Songs, die aus diesen Filmen entstanden sind. Aber das ist für mich eine andere Nummer. Das ist für mich so Songs, die halt performt werden in den Szenen. Das ist für mich nicht das Gleiche.
Okay. Sondern, wobei, ganz ehrlich, bei Que Sera Sera ist das ein schlechtes. Also ich verstehe generell, was du meinst, aber das trifft auf das Ding nicht zu, weil das ist aus Hitchcock, der Mann, der zu viel wusste.
Stimmt.
Doris Day, ne?
Ja.
Ja.
Der würde wiederum passen, hast du recht.
Und das ist ein Song, der, so wie sie ihn performt hat, auch Geschichte geschrieben hat.
Ja, das stimmt schon.
Gab es ja davor auch schon. Ich glaube, die hatte sogar gar keinen Bock, den zu singen in dem Film. Mhm. Hat sich da echt gegen geweigert und der Agent hat sie dann quasi überredet und die hat damit Filmgeschichte geschrieben.
Definitiv.
Ja, deswegen, also heute, solche Songs heute fallen gern der da raus, oder
was? Heute noch gern der Eröffnungswalzer bei diversen Hochzeiten, ja, wenn Omi und Omi noch irgendwie da
ist das so, ja?
Zu dem Brautpaar noch dazukommen sollen, dann läuft da oft Kisse rein.
Du als Hochzeits-DJ?
Ich musste den tatsächlich oft bringen bei Hochzeiten.
Ach, echt?
Ja, ja. Das ist dann immer so der, also die Braut und Bräutigam haben dann immer so einen Öffnungstanz, sei es so Ed Sheeran oder irgend so ein Scheiß und dann spielt man noch einen hinterher, dann spielt man meistens Que Sera, weil das so eine gute Mischung ist. Also die Jugendlichen sagen nicht, das ist ein Scheißsong, sondern die tanzen dann mit und die Älteren feiern das natürlich auch. Ist nicht ganz so spießig wie jetzt ein Wiener Walzer,
ja.
Aber es ist trotzdem irgendwie einigermaßen so zwischen Alt und Jung.
Okay, witzig.
Kann man da einen Kompromiss machen.
Ich stelle mich dich da in so einem Adam Sandler-Kostüm vor.
Nein. Ich komme da trotzdem mit meinen Adidas Trainingshosen und
ja, auf der Hochzeit
und meinem Hoodie. Ja, ich bin ja der DJ, ich kann da kommen, wie ich will. Ab und zu auch ohne Hose.
Ja, geil.
Weil es ist gemütlicher.
Was für Hochzeiten, ey. Hilfe.
Kannst du mal sehen. Bin ich gebucht bei dir in Zukunft?
Ja, mal sehen.
Mal sehen, sagt er.
Heiraten steht erstmal nicht an.
Aber falls in 20 Jahren.
Ja, dann.
Dann bin ich dabei.
Kommst du auf dem Rollstuhl da reingerollt und
ja.
Spielst eine Playlist ab. Okay.
Mach ich.
Na gut, dann fang mal an.
Na, dann fang ich sofort mit Tarantino an. Damit du mir den ja nicht wegschnappst. Wenn du schon sagst, du hast 7 Songs da auf deiner Liste, dann nehme ich doch gleich meinen Tarantino-Song als erstes.
Ich habe einige auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob 7 sind.
Ich habe mich, wie gesagt, für einen entschieden, weil Tarantino ein großes Talent hat, dafür Songs gut in seinen Filmen und in seinen Szenen einzusetzen. Und auch seine jeweiligen Soundtracks zu den Filmen sind ja mega gut verkauft. Mhm. Und sind immer ziemlich Hits in den Läden. Ich habe mich für Kill Bill entschieden.
Sehr schön.
Und für die Kampfszene zwischen Lucy Liu und Uma Thurman, wo der großartige Disco-Klassiker Don't Let Me Be Misunderstood läuft. Und einfach mal diese Martial Arts Samurai Kampfszene über die vollen 8 Minuten und den Song auch komplett auszuspielen, drüber zu legen und da so einen Disco-Song zu nehmen und über dieses total ungewohnte Szenario zu packen, ist einfach mal mega gut. Und ich bin sowieso ein Fan davon, wenn man diesen Clash hat zwischen einem Song, der eigentlich nicht passt, rein von der Zeit oder rein von der Historie oder so, und dann irgendwie die Bilder dazu sieht. Das ist für mich.
Da ist Tarantino natürlich Meister drin.
Er ist Meister drin, ja. Also da fällt mir noch ein anderer ein, wo ein Hip-Hop-Song dann reingesetzt wird, wo es noch gar keinen Hip-Hop gab, und das sind so Sachen, die sind eigentlich ganz geil. Das haben die auch in Trailern, haben die das aufgebracht. Es gab diesen Gangster-Squad, da sind wir wieder bei Ryan Gosling, da hatten die einen Jay-Z-Song einfach rübergelegt über den Trailer und haben den immer so reingecuttet, so, kannst du dich erinnern? Mhm. Und das fand ich zum Beispiel auch mega gut, obwohl der Film in den 30er Jahren spielt, weißt du, und denkst so, okay, da gab es keinen Hip-Hop, aber trotzdem kommt es irgendwie geil.
Ja, stimmt schon.
Ja. Also meine Nennung Kill Bill von 2003.
Okay.
Symbolisch für andere Tarantino-Werke.
Gut, dann würde ich sagen Apocalypse Now.
Aha.
Da kann man eigentlich auch den kompletten Soundtrack nehmen, finde ich, weil da wirklich fast jedes Lied auch einfach, es hat bei mir echt einen derben Eindruck hinterlassen.
Ja.
Und
aber die Vietnamfilme und die Kriegsfilme allgemein der 70er und 80er haben einige Ähnlichkeiten, was die Soundtracks angeht, oder?
Ja, klar.
Also die scheinen in ihrem Transistorradio öfter mal die gleichen Songs gehört zu haben.
Aber ich fand den Ritt der Walküren von Wagner.
Natürlich.
Das ist so hängen geblieben bei mir.
Die Hubschrauber im Himmel vor dem Sonnen.
Einfach wie alles in Flammen aufgeht unter Wagner. Das passt so herrlich und finde ich sensationell eingesetzt.
Ja, das war großes Kino ohne Frage.
Ja. Aber eben, also aus dem Film. Ich kann ja noch einen Song hinterher schieben, weil der genauso für mich damit sofort unweigerlich auf alle Zeiten mit Vietnamfilmen verbunden war.
Klar, mach ich.
Jimi Hendrix, All Along the Watchtower.
Natürlich. Ja,
So witzig, das Lied mochte ich, bevor ich wusste, wer Jimi Hendrix ist, und das war da schon für mich immer irgendwie gekoppelt an so Vietnamfilme.
Ja, das ist ein großartiger, ja, das ist auch so ein, oder dieses Eve of Destruction zum Beispiel von diesem Barry Ryan hieß er, glaube ich, das ist auch so ein Vietnam-Song, also wenn du den hörst, so, dann denkst du sofort an irgendwelche Vietnam-Filme.
Ja.
Und All Along the Watchtower fällt da definitiv auch ein.
Ja, deswegen ja. Unser Lieblingsfilm Apocalypse Now.
Natürlich. Achtung, Apocalypse Now.
Ey, hey, auf Anhieb.
Ja.
Wie geil.
Ja.
So, hau raus.
So, dann komme ich jetzt mit dem nächsten. Das ist ein Coming-of-Age-Film, den ich sehr gelungen fand, aus dem Jahre 2012. Und es geht um Perks of Being a Wallflower.
Mhm.
Der hieß auf Deutsch Vielleicht lieber morgen.
Echt?
Ja. Okay. Nee, echt war es nicht auf dem Soundtrack. Es war dann doch tatsächlich jemand anders.
Sag mal, das wär eine Leistung, hey.
Nee, es war aber trotzdem ein großartiger Song, nämlich Come on Eileen.
Ah, okay.
Und es gibt eine Schulball-Szene, wo Emma Watson und Ezra Miller irgendwie ziemlich gelangweilt auf dieser Schulparty rumstehen und dann geht dieser Song los und du hörst die ersten Töne von Come on Eileen und du siehst Emma Watson, wie sie total ausflippt und sagt, they playing a good song, so, weißt du, they playing good music.
Okay.
Zerrt ihn dann auf die Tanzfläche und dann legen die so eine krasse Choreo hin, irgendwie aus 30er-Jahres-Swing und tanzen irgendwie zu Come on Eileen und rasten richtig aus zu diesem großartigen Song, der sowieso schon gut ist. Und du hast Logan Lerman, den ich auch mag,
ja.
Der stand dann so an der Wand und guckt halt so total fasziniert zu, so wer diese Olle ist, die da gerade so ausrastet. Und gesellt sich dann zu den dreien, also die sind ja mittlerweile befreundet, und dann gesellt er sich zu den dreien dazu und tanzt dann noch mit im Rest des Songs. Das ist eine großartige Szene. Perks of Being a Wallflower, Come on Eileen. Die blieb auf jeden Fall hängen. Ist ein sehr guter Film.
Den habe ich noch nicht gesehen. Aber der Song wurde schon diverse Male verwendet, oder?
Der wurde auch bei Preacher, wenn ich mich nicht täusche.
Ja.
Oder der mal in irgendeiner Schlägerei-Szene
kann gut auch sein, Come on Eileen. Ja, denke ich mir, dass das auf irgendeiner Action-Sequenz drüber lag. Das kann gut sein, ja.
Ich persönlich kann da nicht genug davon kriegen. Also immer gerne her damit.
So, dann bringe ich wieder was Offensichtliches. Wayne's World, Queen, Bohemian Rhapsody.
Das ist definitiv offensichtlich.
Ja, aber mal ganz ehrlich, man konnte jahrelang nicht diesen Song hören.
Nee.
Hat wahrscheinlich jetzt erst durch Bohemian Rhapsody den Film irgendwie was verändert, weil bis dahin war es echt für mich immer unweigerlich mit Wayne's World verbunden.
Ja, die letzten 25 Jahre war es Wayne's World, jetzt ist es Bohemian Rhapsody.
Ja.
Queen haben ihren Song zurück.
Und deswegen, also ich finde es so krass, wenn, ich meine, das ist eh ein krasser Song, aber wenn die es dann schaffen, den so zu inszenieren, dass es halt so unweigerlich miteinander verknüpft ist in deiner Erinnerung, dann haben die schon eine Menge richtig gemacht.
Definitiv.
Ja, deswegen der Song.
Dann komme ich jetzt mit dem ersten Kick-Ass-Teil. Und Alter, wir haben vergessen zu triangeln, fällt mir gerade ein.
Oh mein Gott.
Okay, also bis jetzt war es ja noch harmlos, aber
war's das?
Naja, zum Teil schon, weil wir haben jetzt nur davon geredet, dass Lucy Liu gegen Uma Thurman kämpft und keine Ahnung, und dass da irgendwelche Dschungel in Brand sind. Aber Leute, wir werden natürlich über die Szenen reden, wo die Lieder dann eingespielt werden, und dann kann es schon sein, dass wir da ein bisschen ins Detail gehen. Deswegen, wer hier sehr empfindlich ist beim Spoilern und da gar nichts hören will, den kann man hier natürlich, der kann ihn natürlich wegskippen. Weil es fiel mir gerade auf, weil ich über Kick-Ass rede und dann tatsächlich das Finale anspreche. Aber ich gehe auch hier nicht ins Detail, sodass euch jetzt nicht irgendwie der ganze Film Spaß baden geht. Aber im großen Finale, was in einem Wolkenkratzer stattfindet, wurde unter anderem das komplette obere Geschoss von einem Hubschrauber, der draußen rumfliegt, zerschossen.
Mhm.
Und während dieser Szene und während dieser großen Actionsequenz und wegen diesem großen Finale läuft an American Trilogy von Elvis Presley.
Ja.
Und diese American Trilogy fängt ja sehr langsam an und sehr gemächlich und steigert sich dann übelst, so wie diese Szene. Und diesen Song bei diesem grandiosen Hau-drauf-Action-Finale einzusetzen, das war auch so ein Ding, was bei mir sowas von hängen geblieben ist, und habe gesagt, Alter, das Kick-Ass-Finale muss ich hier unbedingt nennen. Also es ist einer der ersten,
okay,
der ersten Songs, der mir eingefallen ist, wo ich gesagt habe, der muss unbedingt sein. An American Trilogy, Elvis, da einzusetzen, ganz großes Kino.
Ja, das war gut. Dann haue ich jetzt auch den Song raus, der mir als allererstes eingefallen ist, als dieses Thema aufkam.
Okay.
Und das ist ein Song, den ich auch vorher schon enorm gut fand Und dann haben die den einfach auf die perfekte Szene gelegt. Und das war in der Kombination für mich ein echtes Highlight, weil es auch genau zeitgleich dann meine Lieblings-Action-Sequenz ist, weil es einfach auch so passt zu dem Song. Der Song ist von Lynyrd Skynyrd, heißt Freebird.
Ja.
Und es geht um die Kingsman-Action-Sequenz in der Kirche.
Stark.
Wo, und da eben, ähnlich wie jetzt bei deinem Song, der baut sich sehr langsam auf. Und die nehmen das Intro noch mit, überspringen einen großen Teil von dem langsamen Part. Und in dem Moment, wo er ausrastet, geht halt der schnelle Part los, denn dieser Song hat auch einen sehr krassen Verlauf.
Ja, das stimmt.
Und dann bricht einfach mal die Hölle los und er metzelt da, als gäbe es keinen Morgen. Völlig absolut ferngesteuert, supergeil inszeniert, unglaubliche Action.
Und ist eine super, ist dazu eine mega
der
gute Song, Szene, ja,
der sich eben auch immer noch weiter konstant aufbaut, kommt immer was hinzu bei den Drums und so weiter. So geil.
Ja.
Das ist bei mir ganz oben auf der Liste.
Wobei Freebird auch ein Song ist, der in mehreren Filmen schon benutzt worden ist. Ja. Also ich kenne ihn aus The Devil's Rejects zum Beispiel, da läuft er auch in fast voller Länge.
Ja.
Und,
ja, und das kommt dazu, ne? Der ist auch 8,5 Minuten lang.
Ja, ja. Das ist halt so ein, bietet sich halt an, so einen Film in so eine sich steigernde Szene irgendwie einzubauen.
Ja.
Aber klar, grandios. So, dann komme ich jetzt mit Will Ferrell.
Nein.
Keine Liste ohne Will Ferrell.
Sehr schön. Ich habe es geschafft bei mir. Ich glaube, bei mir ist kein Will Ferrell-Film dabei.
Ohne Scheiß.
Ja.
Na gut, dann springe ich in die Bresche. Aber er ist nicht in der Hauptrolle, sondern in der Hauptrolle ist Ben Stiller. In dem legendären Zoolander von 2001.
Okay.
Und es gibt ja zwei Songs, die beide aus den 80ern sind, die riesengroß sind in dem Film und die eine riesengroße Szene irgendwie, unter anderem, der eine ist ja fürs Finale fast zuständig, den habe ich jetzt weggelassen, sondern ich möchte bitte über die legendäre Tankstellenszene reden, wo Wake Me Up Before You Go Go von Wham läuft,
ja,
und wo unsere Nachwuchsmodel sich ein Orange Mocha Frappuccino genehmigen und dann irgendwie Spaß haben wollen und dann in Zeitlupe lachend in ihrem Cabrio sitzen und fröhlich pfeifend auf der Tankstelle irgendwie Wake Me Up Before You Go Go singen und ja, wie diese Szene dann weiter verläuft, möchte ich hier nicht erwähnen, also wer Zoolander noch nicht gesehen hat, den würde ich hier eine Menge Spaß wegnehmen, obwohl ich mir nicht vorstellen kann, dass da draußen jemand diesen Film jetzt nicht mehr kennt, also wenn ihr ihn in den letzten 20 Jahren nicht gesehen habt, dann werdet ihr ihn jetzt auch nicht mehr sehen.
Jetzt haben wir schon getriangelt, Mensch.
Jetzt haben wir schon getriangelt, also du kannst dich erinnern an die Szene, oder?
Ja,
wo dann
klar
alles in die Luft fliegt und dieser,
ja,
Vollidiot einfach eine Zigarette anzündet, nachdem, ja, ja, die sich da irgendwie neben der von wegen Fensterscheibenwasserglas-Schlacht dann irgendwie in, ja, Benzin übergehen und sich damit Benzin besprühen. Super Idee.
Ja,
also wenn unser Titelheld dann nicht in diesem Moment zum Papierkorb gelaufen wäre, um diese Zeitschrift, wo er auf der Titelseite ist, da irgendwie oder diese Zeitung da rauszuholen, dann hätte sie ihn auch erwischt. Tragisch, tragisch.
Ja, das ist eine großartige Szene.
Wham, Wake Me Up Before You Go Go, Zoolander, 2001.
Ja.
Unbedingt.
Dann komme ich zu den Blues Brothers.
Ah, jetzt, ja, sind wir wieder.
Wäre fast frech, finde ich, so eine Liste ohne die zu machen.
Ja, das stimmt. Aber jetzt sind wir wieder so in dem Musical-Thema, was ich wahrscheinlich nicht genannt hätte. Aber
naja, aber die haben halt da ja auch einen Song performt, ja, der nicht von ihnen ist, den es schon länger gab, aber die haben ihn für mich danach auch einfach wieder unweigerlich an den Film geknüpft. So.
Ihren Stempel drauf gedrückt.
Ja, Rawhide, was ja eigentlich das Intro von einer Fernsehserie
Rawhide
ist. Und, ja, wie die in diesem Country-Club stehen, eigentlich ihr Blues-Ding machen wollen,
mhm,
und die dann den Strom ausmachen und Lichter aus und so weiter und die sich dann halt kurz überlegen, was machen wir jetzt? Und dann spielen sie Rawhide.
Ja, Mann.
Und Belushi ist einfach schwer genervt und steht da. Und wie er dann so die Dinger einsetzt, ich finde das super geil. Packt dann auch die Peitsche aus und so. Also. Und es fliegen die Flaschen gegen dieses Gitter. Also insgesamt echt eine fette Szene, wie ich finde.
Ja, da geht's ab. Obwohl ich mich wundere, dass du nicht Everybody Needs Somebody to Love erwähnst, weil,
ja,
das ist natürlich ein Song, wo alle denken, der ist von den Blues Brothers, aber es sind ja alles Cover, also es sind ja,
ja,
alle Songs, die da performen, haben ja Originale.
Ja, eben. Ja, der, klar, der würde sich auch anbieten, aber eben, das meinte ich, aus dem Film könnte man auch vieles nehmen.
Absolut.
Das Aretha Franklin Ding war auch groß, also ich finde, die haben da ein paar Stellen, die man hier bringen könnte, aber ich wollte Rawhide nehmen.
Absolut. Okay. So, dann überrasche ich dich jetzt wieder und komme mit einem deutschen Film.
Alter, jetzt wird's aber...
Jetzt wird's bunt, oder?
Ja.
Ja.
Hau raus.
Und zwar richtig krass, von 1981, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Oh.
In diesem Film gibt's nämlich eine Konzertszene, wo David Bowie Heroes performt. Und auch Heroes ist ein Song, der in sehr vielen Filmen irgendwie eine Rolle spielt, unter anderem in Legion, auch ja. als Serie, ja, habe ja. ich ihn als letztes gehört und in 10 anderen Filmen.
Ja.
Aber irgendwie, seit ich diesen Film gesehen habe und diese dieses schon dramatische Leben von dieser besagten Christiane F., was wir alle ja als Buch auch lesen mussten in der Schule oder als Film irgendwann mal gesehen haben, diese Konzertszene blieb irgendwie hängen. Und jedes Mal, wenn ich Heroes höre, denke ich irgendwie an diese Drogengeschichte und an diese Strichergeschichte da von Christiane F. hier in Berlin am Kudamm.
Mhm.
Insofern hat dieser Song und diese eingesetzte Performance in dem Film definitiv ihre Wirkung erzielt.
Ja, siehst du, das ist es doch irgendwie, ne? Dass man in dem Moment, wo man dann den Song irgendwann wiederhört, dass man sofort an diese Szene denkt.
Absolut.
Das ist so, da hat irgendeine Verknüpfung stattgefunden.
Und hier hat man ein bisschen Meta, weil ich meine, dieses We Could Be Heroes, weißt du, so, ja. und dann aber dieses Drecksleben eigentlich, so, weißt du, hin und her an der Spritze und so, ist schon ein bisschen Meta, so, weißt du. Einerseits hast du diesen, weil du kannst diesen Song auch durchaus in so einem Heldenszenario einsetzen, weißt du? Also
ja,
jetzt nicht wegen dem Titel, sondern so irgendwo, wo man irgendwas Krasses gerade vollbringt, so, weißt du? Und hier wurde dieser Song halt eingesetzt bei einer Person, die halt ziemlich am Arsch ist, so.
Ja.
Und ist halt faszinierend.
Gut, dann komme ich jetzt.
Hast du auch einen deutschen Song in deiner Liste?
Einen deutschen Song?
Einen deutschen Song, ich meine einen deutschen Titel.
Einen deutschen Film? Nein.
Gar keinen?
Nee.
Langsam wenden sich hier die Rollen.
Ja, ist doch schön.
Ist nicht schlecht. Darf ich jetzt auch in Zukunft immer so dieses, oh wow.
Ja, mach mal.
Okay, dann mal darfst du es aber auch nicht mehr machen.
Aber das wird schwierig.
Du darfst ein bisschen benutzen, wenn du willst.
Na, nee, das ist so lame.
Das gefällt dir nicht.
Nee, das kriege ich auch nicht so integriert.
Wenn wir Rollen vertauschen, musst du jetzt die lame Sachen machen und ich die spektakulären. So. Hau raus.
Fight Club. Pixies, Where's My Mind?
Ohne Frage.
Oder?
Ja.
Ich wusste davor nicht, wer die Pixies sind. So.
Na dann.
Ne? Und.
Filme bilden.
Ey, ohne Witz. Und dann sehe ich diese Szene und dieser Song hat so krass gewirkt mit diesen explodierenden Hochhäusern und die stehen da und er hält diesen kurzen Monolog. Großartig.
Ja, mega.
Ja, also das hat mich nachhaltig beeindruckt und jedes Mal, wenn ich den Song höre, denke ich sofort an Fight Club.
Da geht es mir genauso. Das ist zum Beispiel auch so ein Song, der immer in Verbindung mit dem Bild da und den Bildern von Fight Club irgendwie funktioniert.
Und es ist halt auch echt ein geiler Song.
Absolut.
Das kommt dazu. Eigentlich echt nicht meine Mucke, aber das ist mal ein geiler Song.
Mhm.
So viel dazu.
Dann mache ich jetzt weiter und bringe mal was Anspruchsvolles, nämlich die 9. Sinfonie von Beethoven,
ja.
die nirgends besser eingesetzt worden ist als in Clockwork Orange von 1971. Ja,
true that.
Weil die 9. Sinfonie mit diesen religiösen Skulpturen, die da bluten in dem Bild und mit diesen schnellen zusammengeschnittenen irgendwie Bildern von irgendwelchen Leuten, die gerade irgendwie am Galgen hängen,
ja,
und ist mega krass. Und eigentlich ist es ja eine total sanfte, zartes klassisches Stück.
Ja,
so,
ja, weißt du, also du denkst, immer wieder mit dem Kontrast.
Total. Du denkst, ja. Du, ist pure Romantik, wenn du ihn jetzt hörst ohne Bilder. Und dann siehst du Clockwork Orange dazu und du wirst dieses Stück nie wieder hören, ohne irgendwie an Psychopathen und an Morde zu denken. Also es ist krass.
Eigentlich schade, aber ja, es ist fett.
Ja.
Enorm.
Beethoven hat auf jeden Fall, hat auf jeden Fall ein schönes Stück für romantische Stunden geschrieben. Dann kam Stanley Kubrick und es war vorbei.
Tja, der Imagewechsel.
Der Imagewechsel, ja. Aber er bekommt ja nichts mehr davon mit.
Ja, aber dann kann ich doch gleich den Richard Strauss hinterherhauen.
Der Richard.
Ah ja.
Links außen beim 1. FC Köln 1982. Richard Strauss.
Also sprach Zarathustra. 2001 A Space Odyssey.
Natürlich.
Das ist auch...
Die Eröffnungssequenz.
Eben, du kannst dieses Stück nicht hören ohne diese Weltallbilder und...
Der Affe.
Der Affe, fliegende Knochen, sonst was.
Absolut.
Ey, das schockt so dermaßen und das baut sich ja auch herrlich auf, ne? Und schon bei diesen Trommeln weißt du sofort, was geht und
ja, Mann.
Ja. Also
wenn man mich fragen würde, welchen Song ich gerne von den alten Filmen noch im Kino sehen würde, dann wäre das definitiv die erste Nennung. 2001 würde ich gerne mal im Kino sehen, weil ich habe ihn noch nie im Kino gesehen, sondern das erste Mal im Fernsehen.
Ja.
Und seitdem vielleicht auf dem Beamer maximal, aber
ja, das ist ein Film,
den würde ich gerne mal im Kino mit Sound und Bild sehen, groß.
Ja, ja, eben. Boah, da muss diese Szene so krass sein.
Voll, wa?
Ja.
Aber es gibt ja immer diese Retro-Vorstellungen, da müssen wir mal die Augen offen halten und
ja,
da mal reingehen. Du hast ihn auch noch nie im Kino gesehen,
nee,
oder?
Nee,
ja.
Wie auch.
Das wäre mal ein Erlebnis.
Ja.
Gut. Dann mache ich jetzt mal was Harmloses. Es geht nämlich um die Komödie Take Me Home Tonight. Und Take Me Home Tonight ist von 2011 und ist eine einzige 80er-Jahre-Liebeserklärung. Weil der ganze Soundtrack besteht aus 80er-Songs, das Setting ist aus den 80ern, die Frisuren, die Kostüme sind aus den 80ern. Und es gibt eine Szene, wo Theresa Palmer, die Australierin, praktisch so ins Bild kommt und Topher Grace sieht sie halt.
Ja.
Und der steht natürlich so auf dieser Party im Hintergrund mit seinem Glas und erblickt halt diese Frau und ist halt hin und weg. Und du siehst halt, wie sie da steht im Hintergrund und in Zeitlupe da irgendwelche Leute begrüßt und dazu läuft Bette Davis Eyes von Kim Carnes. Und das ist zum Beispiel auch so ein Song, wenn du den halt irgendwo reinspielst bei so einer Szene, wo ein Typ halt irgendwie eine Frau sieht und da läuft dieses Bette Davis Eyes, dann hat die Szene schon gewonnen. Das ist ja schon mega.
Ja, klar.
Und die beiden haben das großartig gespielt und es ist insgesamt ein super Film und diese Bette Davis Eyes Szene ist sehr niedlich und sehr süß und muss hier unbedingt erwähnt werden. Topher Grace, Theresa Palmer, Bette Davis Eyes.
Ich kenne den Film gar nicht.
Oh, den musst du gucken, der ist wirklich gut.
Ja?
Josh Gad spielt noch mit, der spielt seinen besten Buddy. Ist ein super Film. Also wenn man natürlich so eine Affinität zu den 80ern hat, dann wirkt der noch mehr, als wenn man jetzt irgendwie damit gar nichts anfangen kann, weil er erinnert schon sehr an diese 80er Jahre College, Liebes, Romanzen, Filme und hat halt das Setting und den kompletten Soundtrack. Das war halt ein Film, der total untergegangen ist, aber der definitiv ein paar Credits verdient hat. Also den solltet ihr euch angucken.
Okay.
Ja, jeder, der die 80er mag, guckt euch Take Me Home Tonight an.
Okay.
Alles klar.
Dann sage ich Trainspotting.
Oh, dann kommt jetzt Underworld.
Lou Reed, A Perfect Day.
Wow, okay, alles klar. Die zweite Variante. Das wäre meine zweite Wahl gewesen.
Ich kann den Song nicht mehr hören, ohne an Trainspotting zu denken.
Das ist auch wieder so ein Kontrastding, oder?
Ja, aber gerade deswegen ist, finde ich, ein Song, der echt traurig macht. Also eben durch diese Trainspotting-Verknüpfung. So.
Mhm.
Und ich finde es ein großartiger Song, natürlich auch ein großartiger Film, aber eben also die beiden zusammen mit dieser Szene, der Wahnsinn.
Absolut.
Ja.
So, Zeit für eine Serie mal seit langem wieder.
Oh, stimmt.
Was heißt ja lang? Wir haben, glaube ich, noch gar
keine. Wir haben noch keine Serie. Ich habe tatsächlich, glaube ich, auch keine einzige Serie, weil wir dieses Fargo-Ding schon mal genannt haben.
Das wäre natürlich ganz weit oben, aber es gibt, da sind mir auch ein paar reingefallen. Aber ich habe meine Liste natürlich in zwei Teile geteilt, insofern, aber ich habe, was den heutigen Tag angeht, auch zwei, drei Seriennennungen.
Ja, dann hau raus.
Die erste davon ist aus der großartigen und sehr unbekannten Serie Brotherhood. Ist eine Showtime-Serie, die lief von 2006 bis 2008, gibt es drei Staffeln von. Und ich bin ja grundsätzlich ein großer Billy Joel-Fan.
Mhm.
Ich mag ja seine Songs total. Und es gibt eine Szene, also erstmal worum es geht, ist, in der Hauptrolle ist Jason Isaacs und sein Bruder wird gespielt von Jason Clarke. Mhm. Jason Clarke ist in der Politik und versucht so ein bisschen die reine Weste zu bewahren und Jason Isaacs ist halt ein Gangster, so, weißt du?
Ja.
Die sind halt Brüder und er zieht immer unfreiwillig irgendwie den Ruf von diesem Typen, der gerade irgendwie ein Amt bestreiten will, zieht da immer irgendwie runter und er zieht ihn immer irgendwie rein in die Kriminalität. Und auf der anderen Seite ist umgekehrt auch so, dass die beiden sich irgendwie nicht verstehen. Also die sind irgendwie so wie Wasser und Feuer.
Ja.
Und es gibt eine Szene, wo dieser besagte Gangster, gespielt von Jason Isaacs, der übrigens auch ein großartiger Schauspieler ist, er spielt den Bösewicht in The Patriot, falls ihr den versucht gerade irgendwie das Gesicht einzuordnen, also einen Patrioten, okay, und hat in vielen Filmen auch schon den Antagonisten gespielt. Und da gibt es eine Szene, wo die irgendwas haben die gemacht, also irgendeinen Banküberfall oder auf jeden Fall haben die irgendeine Scheiße gebaut und die bösen Buben und die Gangster und seine Gang feiert halt in so einem Billardsalon mit irgendwelchen Nutten und mit Shampoos und dann bricht irgendwie eine Schlägerei aus und alle rasten irgendwie aus und dazu läuft You May Be Right von Billy Joel.
Mhm.
Und ihm geht das irgendwie alles so auf den Sack und er rastet dann total aus, zieht dann irgendwie durch die Straßen und randaliert da auch noch rum und tritt irgendwelche Außenspiegel ab und so hin. Und die ganze Zeit läuft dieser Billy Joel Song You May Be Right, der eigentlich eigentlich so ein schwungvoller Popsong
ja,
ist. So.
Ja.
Und dieser Song unterlegt unter diese Gangster-Nuttenszene in dieser Billardhalle, wo irgendwie kreuz und quer gefeiert wird, fand ich legendär.
Klingt cool.
Also Brotherhood kennen viele nicht, aber sollt ihr auschecken. Brotherhood hat für mich, das war für mich meine Ersatzserie, nachdem ich die Sopranos gesehen habe. Weil die Sopranos sind ausgelaufen und Brotherhood war so die Ersatzserie, wo ich gesagt habe, alles klar.
So alt ist die, echt?
Ja, wie gesagt, also 2006 bis 2008, da habe ich gerade Sopranos durchgeguckt.
Ja.
Und Brotherhood war für mich so die Ersatzserie, wo ich gesagt habe, na endlich mal wieder irgendwas, was so die Qualität erreicht. Mega gut.
Okay. So, mein nächster Film heißt Watchmen.
Alter.
Und zwar Bob Dylan, The Times Are Changing.
Naja, ohne Frage.
Also.
Wobei das, naja gut. Ist ja der Vorspann.
So. Ja, aber gerade deswegen. Ich finde, das, also das legt die Basis und es erzählt auch gleichzeitig so viel. Die Lyrics passen total zu dem, was da gezeigt wird.
Ja.
Was da passiert. Und dieser Wechsel ist ja auch wichtig dann für die Handlung und so weiter.
Ohne Frage. Ich hatte das schon, als ich den Film zuerst mal gesehen habe, hatte ich da schon eine Gänsehaut bei dem Film.
Ja, siehst du, und das meine ich, der legt so geil den Grundstein für das, was da kommt.
Absolut.
Und der Song passt da wie die Faust aufs Auge.
Der passt legendär. Allerdings ist es für mich wahrscheinlich eine separate Kategorie gewesen. Also wahrscheinlich würde ich dann sagen,
Vorspann.
Die besten Vorspann-Songs ist wahrscheinlich für mich dann separates Los.
Im Ernst?
Ich sag ja nur, weil das ist ja keine Szene.
Naja, im Drehbuch schon.
Die besten Songs, die best eingesetzten Song in Film und Serien. Es sind halt so Vorspann-Songs, wäre für mich halt ein separates Los. Aber es ist okay. Ach,
das ist der Korinthenkacker, Alter.
Lassen wir gelten. Wir würden noch 7 andere Songs aus Watchmen einfallen.
Okay, ist ja gut jetzt. Mein Gott, ich finde es trotzdem fett, diesen Bob Dylan-Song zu dem Intro. Weil es ja auch eine Montage, die da erzählt wird, ja, weißt du? Und deswegen, das passt voll zu dem
das
Song.
Das ist auch so, also der Vorspann ist ja so wie so ein Buch gestaltet, was so ungeblättert wird.
Ja,
du siehst ja praktisch immer so von links nach rechts irgendwie ziehen. Er ist großartig, ohne Frage.
Also, nicht meckern, dann sag du mal den nächsten.
Bei den besten Vorspänen wäre es bei mir definitiv auch eine Nennung wert gewesen.
Ah, okay.
Korrekt.
Gut. Ja. Dann komme ich jetzt mit Heath Ledger und The Knight's Tale.
Mhm.
Noch so ein Film, wo moderne Songs, die eigentlich nicht in der Ritterzeit irgendwie spielen, aber trotzdem in dieses Ritterszenario eingefügt worden sind.
Ja.
Und unter anderem haben wir wieder nach Heroes, haben wir jetzt wieder David Bowie, nämlich mit Golden Years. Weil die haben so eine Tanzszene.
Ach da, ja.
Die praktisch so barock anfängt mit so einem klassischen Stück, wo die praktisch so ganz normal hin und her tanzen. Und dann geht dieser klassische Beat geht immer wieder so ein bisschen, so ein Tick über, bis er dann komplett übergeht in dieses Golden Years von David Bowie, was zum Beispiel auch textlich voll Sinn macht.
Ja.
Und dann tanzen Heath Ledger und die tolle Shannon Sossamon, die ich damals übrigens auch sehr, sehr hübsch fand.
Ja, nicht nur du.
Nicht nur du, also
die wahrscheinlich war für mich auch der einzige Grund, diesen Film zu gucken.
Wahrscheinlich auch 98% aller anderen männliche Belegschaft der Welt, oder?
Klar.
Also die, kann man schon nicht sagen, das war wirklich ein hübsches Mädchen. Ja, Golden Years, A Knight's Tale, 2001, Heath Ledger. Fandst du ihn so scheiße? Weil du meintest jetzt nur so...
Ich fand den cheesy irgendwie. Ja, der war nett, aber irgendwie auch cheesy.
Ja, Heath Ledger darf ruhig ein bisschen cheesy sein.
Nee.
Wenn er in 10 Things I Hate About You, wenn er da irgendwie diese Cheerleaderin trommelt.
Das war ja für mich schon, damit ging es ja los. Egal.
Ach, Lee.
Ach,
muss man ein bisschen hier.
Gut, dann bringe ich jetzt auch eine Schnulze.
Bring mal ein bisschen Herz. Pass auf.
Ja, dann haue ich jetzt auch so eine Schnulze raus. Und zwar Robin Hood, Prince of Thieves.
Also, wenn du mit Cheesy kommst und dann habe ich jetzt nicht, dass du den Song nennst.
Doch, Alter. Bryan Adams.
Ach.
Everything I do it for you. Das ist, ich meine, ich finde den Song scheiße.
Na, sage mal.
Ja, klar, das ist ja wohl ultra schnulzig, Alter.
Das ist doch schön.
Ist das auch so ein Hochzeitssong?
Das wäre meiner.
Der Song läuft auf deiner Hochzeit, ja?
Aber erstmal solo, ohne Braut. Damit würde ich die Tanzfläche erstmal alleine öffnen.
Ach so, ja. Rockst du ab zu Bryan Adams.
Ich mache da eine Choreo zu. Und danach kommt dann, danach hole ich meine Braut dann dazu und wir tanzen zu.
Das ist so eine schöne Vorstellung.
To Wake Me Up Before You Go Go. Das ist der offizielle Eröffnungstanz. Und dann kommt Kissera.
Okay, interessante
und dann Reihenfolge. NWA.
Dann direkt NWA.
Direkt NWA, Fuck the Police. Mhm. Ist das eine Playlist oder was? Ist doch eine Hochzeit, wo du gerne zu Gast wärst, oder?
Auf jeden Fall, ja.
Du bist eingeladen.
Okay, ich komme drauf zurück. Aber du weißt doch trotzdem, was ich meine. Der Song, also ich sehe da immer den Kevin Costner, wenn ich irgendwo diesen Song höre. Der läuft ja auch nur noch in irgendwelchen Einkaufszentren oder so. Aber wenn der irgendwo läuft, sehe ich Kevin Costner und Alan Rickman.
Gut, da der Film jetzt vom Soundtrack ist, hat man Kevin Costner sowieso in dem Video gesehen, aber ich weiß, was du meinst.
Ja. Ja, gib mir jetzt nicht ums Musikvideo, sondern wenn du nur den Song irgendwo hörst.
Ja, klar.
Ja, eben.
Ist ja auch der Robin Hood-Song.
Siehste?
Man denkt ja nicht bei I Wanna Dance with Somebody irgendwie in Robin Hood, aber bei Everything I Do macht es natürlich Sinn. Aber ich weiß, was du meinst, ja.
Ja, da, bei dem Song denke ich an ganz andere Dinge.
Oh, jetzt fällt mir auch noch einer ein, den ich sehr geil fand. Aber das ist auch kein, ich weiß gar nicht.
Whitney Houston oder
was? Nee, aber ein richtig genialer Song. Kannst du dich noch an den Song von Sting mit Bryan Adams und wer war da noch mit bei? It's Probably Me aus Lethal Weapon. Wo die dieses Feuerzeug haben, was immer so an- und ausgeht.
Ja.
So. Ist ein großartiger Song. Aber ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, in welcher Szene der eingesetzt worden war oder ob es jetzt nur der Nachspannsong war. Ich weiß, dass es zum Beispiel auch von dem Soundtrack von Lethal Weapon war.
Okay.
Das ist auch so ein Ding, da war auch Bryan Adams dabei. Aber es ist ein sehr guter Song und fand ich mega, aber ich weiß es nicht, ob er jetzt im Film irgendwie gut platziert worden ist. Da bin ich überfragt.
Ja.
Okay. Everything I Do, sagst du. Dann komme ich jetzt. Bist du fertig?
Oder? Ja, klar.
Wolltest du noch singen?
Nee, gerade nicht.
Du kannst gerne mal einmal Bryan Adams einstimmen, wenn du willst.
Lieber nicht.
Dann mache ich als Outtake Summer of 69 a cappella.
Ah, oh, okay. Ja, ich hätte sonst auch noch ein paar andere Songs auf der Liste, die mich interessieren würden, in deiner Interpretation zu hören. Aber sag erstmal den nächsten Song.
Ich sage erstmal den nächsten. Und zwar geht es um den Film Zodiac von 2007. Mega guter Film. Und die Serienkiller-Szenen, also die Morde, also eigentlich kein Film, der irgendwie spektakulär von seinen Actionsequenzen lebt. Aber die Morde gehen schon ans Eingemachte. Mhm. Und es gibt eine Szene, wo das Opfer mit mehreren Messerstichen in den Rücken so krass niedergestreckt wird. Also ich glaube, ich weiß nicht, es waren 30, 40 irgendwie Messerstiche und du siehst diesen Typen irgendwie, wie er gar nicht mehr aufhört, auf ihn einzustechen. Mhm. Und während dieser Szene in einer abgelegenen Stelle irgendwie vor seinem Auto, wo du irgendwie noch, glaube ich, komplett Los Angeles irgendwie vor dir siehst, vielleicht war es sogar der Mulholland Drive, ich weiß nicht, läuft Bernadette von den Four Tops.
Ja.
Was auch ein sehr großartiger Song ist, was natürlich dazu beiträgt, dass du auch diesen schönen Bernadette 60er-Jahre-Song oder 50er-Jahre-Song nicht mehr hören kannst, ohne irgendwie an Messerstiche und eine Leiche vom Zodiac-Killer irgendwie zu denken. Mhm. Das hat dieser Film bewirkt.
Na toll. Der arme Song.
Ja, sind wir wieder bei Beethoven.
Ja, jetzt könnte ich ja eigentlich, ich versuche ja, hast du vielleicht schon gemerkt, hier inhaltlich immer irgendwie...
Erzählst du uns eine Geschichte? Das habe ich bis jetzt nicht
so. Nein, ich versuche nur immer in eine ähnliche Kerbe zu hauen, wie du da vorgibst.
Ah, cool.
Hast du nicht mitbekommen, ne?
Doch, teilweise. Mhm. Also bei Nine Symphony hast du ja bisher übergeleitet in...
Eben. So, 2001 und jetzt hast du in meinen Augen was Schmutziges gebracht, dann habe ich auch was. Egal. Nur jetzt ist jetzt es so,
Serienkiller-Film.
Ich könnte dir entweder einen Serienkiller anbieten oder eben auch einen Song aus der Zeit. In der Kombination kriege ich es nicht hin.
Ich nehme den Serienkiller.
Gut, dann das schweigende Lämmer. Q Lazarus, Goodbye Horses. Wie er tanzt, während er sich schminkt und sie da unten in dem Loch ihren Plan hackt mit dem Hund.
Ja.
Und wie er sich da mit seinen Piercings in einer Seelenruhe fertig macht zu diesem Song und dann am Ende vor dem Spiegel zu stehen, sich sein Gemächt irgendwo hinten durchgeklemmt und dann da nackt vorm Spiegel steht
und
sich zu dem Song bewegt, ist der Wahnsinn.
Ja, die Szene war großartig. Ich muss Schweigende Lämmer mal wieder sehen. Das ist Ewigkeiten her. Ich glaube, ich habe ihn das letzte Mal tatsächlich in den 90ern gesehen. Und ich kann mich aber nicht mehr an den Film erinnern. Also ich kann mich an die Szene definitiv erinnern, aber ich weiß, an den
andersrum.
Nee, an den Song meine ich, ja. Aber ich weiß nicht mal, wie der Song geht und wie der...
Der wurde auch in diversen Filmen, also primär glaube ich in den 80ern, aber ich glaube, der ist in diversen Filmen eingesetzt worden.
Bei Hotshots wahrscheinlich.
Du kennst den sofort, wenn du ihn hörst. Siehst du, jetzt wären wir an einem Punkt, wo es geil gewesen wäre, den Song anzuspielen, aber egal.
Wo ich ja drauf gesagt habe, du kannst sie doch singen. Müssen wir uns nicht die Arbeit machen und hier alle Songs irgendwie raussuchen, dann sing sie doch an.
Genau. Weil man auch alle Songs perfekt ansingen kann. Ne?
Und drei. Und zwei. Mhm. Und eins. Da kommt gar nichts, ey.
Na, natürlich nicht, Alter. Du kannst ja noch nicht mal richtig einzählen. Wie soll ich denn da irgendwas ansingen?
Und vier. Und sieben. Okay, Silence of the Lambs. Mhm. Wie läutet da die Rotten Tomatoes Bewertung?
Weiß ich nicht.
Hast du nicht rausgesucht?
Nee, du.
Was bist du denn für eine Fotze?
Hast du denn jetzt bei jedem Film
Fotze gleich vor allem. Ja, richtig beleidigend.
Total nett.
Ich habe alle hier, ja. Wenn du was wissen willst.
Ja?
Ja.
Okay.
Okay.
Ich bin gespannt.
So, auch hier wieder muss ich einen meiner Lieblingsfilme der letzten Jahre nennen, Under the Silver Lake.
Der taucht wirklich in jeder Liste auf.
Ja, der ist großartig. Und es gibt auch hier eine Tanzszene, wo unser Hauptprotagonist, gespielt von Andrew Garfield, mit einem Szenemädchen, die mit Luftballons hantiert, also die so auf irgendwelchen Szenepartys auftritt mit Luftballons und da irgendwie aus den Luftballons komische Figuren macht und diese Luftballons irgendwie an sich befestigt hat. Und er ist mit diesem Mädchen in einem, ja ich sag mal Club, das sieht so ein bisschen aus wie so eine Gruft. Mhm. Und du hast da so ein paar Leute da am Tanzen und ein paar Leute am Sitzen und am Trinken und die haben da eine großartige Konversation irgendwie zwischen Beziehungen und da läuft ein R.E.M.-Song auf einmal.
Okay.
Nämlich What's the Frequency, Kenneth? Und als dieser Song läuft, guckt er sie an und sagt, I wanna dance to this. Und sie guckt ihn an und sagt so, I don't know the song. Und er sagt, it doesn't matter, I wanna dance to this. Und packt sie so an die Hand und dann gehen die auf die Tanzfläche und legen die großartigste Tanzszene irgendwie hin, die ich schon seit langem gesehen habe zu diesem R.E.M.-Song. Und irgendwann dann, während sie so tanzt und während er so tanzt und während er so ausrastet und diesen Text die ganze Zeit mitsingt, weil er diesen Song so liebt, guckt sie ihn halt an und sagt so, we should fuck. Und er sagt, yeah. Und diese Szene endet aber ganz anders, aber da will ich jetzt auch nicht spoilern und will nicht weiter irgendwie die Überraschung vorwegnehmen, weil es endet dann doch anders, als man denkt. Aber Under the Silver Lake 2018, R.E.M. Mega gut.
Dann sag ich jetzt Groundhog Day.
Oh ja,
Sonny and Cher, I got you, babe.
Ah, wie konnte ich den vergessen?
Also, das ist, glaube ich, nicht mehr möglich für mich, diesen Song zu hören, ohne an diese Szene zu denken.
Das ist dein Weckklingelton.
Oder Szenen, so. Eher eben. Stell dir mal vor, jemand hat den als Wecker.
Das wär's doch, oder?
Boah. Naja, aber das ist halt genau, also das war ja der Song, der dann immer wieder im Radio ertönte, als sein Wecker anging.
Ja, stimmt.
Und deswegen, der ist eingebrannt.
Der Weckton von meinem Bruder, den habe ich hier tatsächlich auch schon genannt.
Nämlich?
Bette Davis Eyes.
Ach was.
Ist sein Wecksong, weil er nämlich sagt, dass dieser Song nicht so terrormäßig anfängt, sondern dass er ja so langsam einsteigt und sich dann steigert. Und dazu kann man halt aufwachen, ohne sich
jetzt... Bist du nicht mit dem Knall geweckt.
Genau, nicht mit so einem Knall und du stehst da nicht aufrecht im Bett, sondern das ist halt so, okay, ja, ich werde jetzt langsam wach.
Mhm. Ja, klar, macht Sinn.
Jeder, wie er es mag. Ja. Ja, coole Nennung, habe ich ganz vergessen, tatsächlich. So, dann komme ich jetzt wieder mit einer Serie. Mhm. Und nenne, es ist natürlich immer hilfreich, wenn ich die Songs selber mag und ich mag extrem Gloria aus den 80er Jahren von Laura Branning. Das ist für mich ein super guter Song. Und diesen Song singt Darren Criss in American Crime Story The Assassination of Gianni Versace.
Oh, stimmt.
Nämlich während er gut gelaunt und, keine Ahnung, voller Tatendrang irgendwie in diese Stadt reinfährt und laut mitsingt und aus dem Fenster schreit, und dann letztendlich in diesem abgefuckten Motel irgendwie am Beach landet, wo ja auch, wie heißt er denn hier? Max Greenfeld? Der von New Girl?
Ach so, der Schmidt?
Genau.
Ja.
Wo er praktisch ja auch als totaler Drogenjunkie und so weiter dann irgendwie vor diesem Hotel sitzt und ihn so anguckt und so. Und du weißt, okay, irgendwie so dieses Glamouröse, wo man, und du hast diese Kamerafahrt über die Stadt, weißt du, wo du so diese ganzen Palmen und die Häuser siehst und denkst so, Alter, okay, hier ist richtig Glamour. Und dann endet dieser Song aber, während er in diesem abgefuckten Motel irgendwie landet, wo er sich dann irgendwie wieder so reinwieselt, so, weißt du, in dieses Zimmer und ohne Geld da irgendwie dieses Zimmer kriegt. Und also Gloria, super, super eingesetzt.
Da sind also geiler Soundtrack, die ganze Serie.
Ja, voll.
Also die Staffel. Und die sind auch echt grandios eingesetzt.
Ja.
Das ist ja auch
bei der Song
alles
gewesen,
so 80er Jahre.
Naja, 90er mehr. Das sind tatsächlich, wenn du so die Clubszenen siehst und so, und der Versace-Mord war ja 97.
Ja.
Und primär besteht der Soundtrack tatsächlich so aus 90er-Jahres-Songs, so aus alten George Michael-Songs oder aus irgendwelchen hier CNC Music Factory und so bei den Clubszenen. Aber das ist jetzt ein Song von 82, den haben sie da geliefert im Radio, als er in die Stadt eingefahren ist. Und das war schon stark.
Cool, dann mache ich jetzt auch wieder mit dem Serienmörder weiter.
Okay.
Wenn wir schon beim Thema sind. American Psycho.
Oh, ja, da gibt es ja einige.
Da gibt es eben auch einige. Aber nachhaltig bei mir hängen geblieben ist Huey Lewis in the News, Hip to be Square.
Na klar.
Wie er da mit dem, also Christian Bale spielt, wie heißt er, Patrick Bateman? Und ich glaube, es ist Jared Leto, ne, in der Szene.
Ja.
Der da total besoffen auf der Couch sitzt, während er im Hintergrund schön anfängt zu erzählen, was die Band für eine Neuerung gebracht hat in die Musikwelt und so weiter und total begeistert ist von dem ganzen Ansatz und wie so ein Kritiker über dieses Album erzählt.
Ja, Mann.
Und parallel die Axt von hinten holt und so durchs Wohnzimmer tänzelt und dann an der Anlage steht, den Song anmacht, dann über diesen Song referiert, eben Hip to be Square, dass das, obwohl das so ein lockerer, flockiger Song ist, dass der eigentlich total deep ist wegen den Texten und so und dass die Leute viel mehr auf den Text achten sollten und parallel zieht er sich halt diesen Regenmantel an, hat dann schon die Axt aus dem Nebenzimmer geholt.
Auf jeden Fall.
Und sagt dann nur noch mal kurz, hey, weiß nicht mehr, wie die Rolle von Jared Leto hieß, so und so, und haut ihm die Axt in den Kopf. Also, großartige Szene und mit dem Song halt perfekt.
Ja, großartig.
American Psycho.
Super. Also ich würde jetzt so in meiner Liste würde ich jetzt noch einen nennen. Die anderen würde ich mir noch aufheben fürs nächste Mal, oder?
Okay.
Oder hast du jetzt noch mehr, die du raushauen würdest?
Ach, ich könnte noch ewig weitermachen, aber ich können wir noch, gerne so machen.
Ich habe ja wie gesagt, das Doppelt habe ich noch drauf, aber dann heben wir uns das auf für ein andermal.
Okay.
Und dann nenne ich jetzt als großes, furioses Finale den Song I Am The One and Only von Chesney Hawks. Mhm. Etliche Male eingesetzt in Moon. Auch wieder ein Song, der auf einer Meta-Ebene funktioniert, weil I Am The One and Only und
yeah, yeah, yeah.
Sam Rockwell war ja The One and Only praktisch.
Yeah.
Von 2009. Auch dies ein harmloser Popsong, der großartig in einen Science-Fiction-Film eingewoben ist und mega gut funktioniert, weil diesen Song kann ich im Radio auch nicht mehr hören, ohne irgendwie an Moon zu denken und ohne an Sam Rockwell zu denken, der da irgendwie zu diesem Song ständig geweckt wird.
Mm.
Also auch super eingesetzt.
Ja.
Starker Film, starker Song, starke Performance, starker Schauspieler.
Ja, aber es ist auch so ein bisschen I Got You, Babe, ne?
Irgendwie. Ja, ja, so ein bisschen in der Art auf jeden Fall. Aber halt auch textlich durchdacht und so. Also
ja,
schon,
ja,
schon nicht ohne.
Ja. Dann möchte ich noch Almost Famous nennen.
Okay.
Und hier ist es eine Szene, die auch einen Verlauf hat. Ähnlich wie der Song, der auch recht gediegen anfängt und dann Fahrt aufnimmt und die sind anfangs durch die Situation davor so ein bisschen niedergeschlagen und dann alle im Bus. Eine größere Gruppe, ne, an Menschen. Und
Bang-Bus.
Naja.
Wenn man die Geschichte der Groupies
ja,
da
ja, so gut.
Mit rein interpretieren will.
Und im Hintergrund startet dann eben Elton John, Tiny Dancer.
Oh ja.
Und die fangen nach und nach an halt mitzusingen und die Stimmung kippt komplett in dem Bus ins Positive.
Ja.
Und das unterlegt von dem Song, der eben auch immer mehr wird, so, das ist großartig. Ist bei mir echt schwer hängen geblieben.
Also, das ist eine starke Nennung. Tiny Dancer, Elton Johns.
Das ist für mich
Respekt.
So. Ach so, jetzt habe ich deinen Respekt.
Jetzt hast du, das ist, glaube ich, das
Nachdem
Beste, was
du
hier. Nachdem
ich die Klassiker hier rausgehauen habe, deswegen habe ich ja gefragt, wie setzen wir das Ding an. Aber gut.
Das ist auf jeden Fall stark. Das ist hier.
Einer der größten Regisseure der Welt. Ich will nicht sagen Regisseur, Filme mache, also jemand, der Filme,
Filme lebt.
Wie soll man das ausdrücken?
Und damit meine ich dich jetzt, ja.
Oh, danke schön.
Ja, nicht den Regisseur von Almost Famous.
Ich fühle mich geehrt.
Ist einer der größten Filmemacher der Welt.
Das aus deinem Munde oder Kinski, wie auch immer.
Naja, keine Angst, beim nächsten Mal hast du dich schon wieder.
Aber gut, dann haben wir ja noch ein paar auf unserer Liste.
Aber hallo.
Dann hebe ich die mal auf, oder was?
Die hebst du auf, ich heb meine auf. Ich habe auch noch irgendwann... Hier um die 12, 13, mir werden garantiert noch ein paar einfallen.
Ja, das ist ja das Ding, das wird ja nicht weniger.
Nee, es wird nicht weniger, deswegen ist ja Blödsinn jetzt alle zu nennen, weil das ist einfach zu viel Stoff für eine Losziehung.
Ja.
Da werden wir noch ein Sequel irgendwann bringen.
Ein Sequel, ein Los-Sequel, hatten wir noch nie, ne?
Bisher. Nee,
ein
Los-Sequel hatten wir bisher noch nicht, aber wir haben eine neue Losziehung.
Stimmt.
Die findet jetzt zumindest statt.
Wer ist denn dran?
Ich glaube, vor David habe ich gezogen, das...
Das heißt,
das Textlos von David. Insofern,
oh,
du hast die große Ehre.
Geil.
Die Lose sind vollständig. Isa ist vertreten. David ist vertreten. Nora ist vertreten. Wir beide sind auch vertreten.
David insofern. Hatten wir doch schon.
Ach ja, David hatten wir schon. Shirus meinte ich.
Ach
Shirus
so.
Ist vertreten.
Ja. Okay.
Walte deines Amtes.
Ich habe gezogen. Ach, guck mal, mit Soundeffekten.
Oh. Der war nicht eingespielt, der war live.
Würden wir hier nachträglich irgendwas einspielen. Ey. So weit kommt es noch. Ah, hat der Herr Richter geil zusammengeklebt. So.
Ist auch die Handschrift von Herrn Richter, oder?
Ja, es ist aber tatsächlich das Los von Shirus, weil wir das ja quasi nachgereicht haben.
Ah.
Heißt Realspielfilme mit Animationspassagen.
Sehr interessant.
Genau, weil ich mir auch nicht so hundertprozentig sicher bin, was er damit meint.
Können wir ihn anrufen? Also ich kann es mir denken. Realspielfilme halt, wo... Animations- oder Zeichentricksequenzen irgendwie mit eingebaut werden.
Worden aber sind. Das Wort Sequenz ist oder Passage ist für mich das, wo ich so ein bisschen Interpretationsspielraum sehe. Deswegen nur die Frage. Klar, habe ich auch verstanden, dass es um Realspielfilme geht, in denen Animation vorkommt. Jetzt ist für mich nur die Frage, geht es dann um Filme, die dann komplett in die Animation wechseln, weil das gibt es ja auch.
Nö.
Oder geht es um die Kombination von Realfilmen mit animierten Elementen?
Nee, das geht um die Kombination. Es muss nicht direkt übergehen.
Okay, weil Passagen ist da halt für mich so ein bisschen, wollte ich nur nachfragen, weil das nicht, dass wir nachher über was komplett anderes sprechen, weißt du?
Da können wir gerne nochmal bei Shiros direkt nachfragen, wie er sich das dabei gedacht hat, aber
aber du hast das schon auch so verstanden, wie ich im ersten Moment, ja. Wenn es halt eine Kombination ist aus beiden.
Ja, ich würde sagen, es ist eine Kombination aus beiden und dann zählt das.
Okay.
Cool. Aber wir fragen ihn nochmal, was er genau damit meint und werden dann...
Ja, aber es ist ein schönes Thema, weil da gibt es natürlich auch richtig alte zum Teil, ne?
Ja.
Und jetzt in der neueren Zeit geht es dann ja schon in einen Bereich, wo du mitunter gar nicht mehr trennen kannst.
Na, mir fallen auch ein paar aus der neueren Zeit ein.
Also weil im Grunde ist ja auch jeder Avengers-Film oder was weiß ich, Guardians of the Galaxy, weil da ja permanent zwei animierte Charaktere mit rumrennen.
Das ist, glaube ich, nicht gemeint. Also, dass du...
Ja, nee, deswegen meine ich, also... Mhm. Das ist nicht gemeint.
Wir fragen mal nach.
Okay.
Aber ich glaube nicht, dass damit gemeint ist, dass du animierte Charaktere jetzt in einem Film irgendwie mit drin hast. Das zählt nicht, sondern er meint, glaube ich, wirklich, dass jetzt eine animierte Passage komplett irgendwie animiert irgendwie ist. In einem Film, der normalerweise...
Ach so, also doch so, mit so einem Wechsel ins komplett Animierte.
Ja, würde ich schon sagen. Aber er kann natürlich auch wieder, weil du meintest so, er geht dann über in dieses Animierte. Das heißt für mich so, dass der Rest des Films animiert ist.
Ach so, nein,
einfach. Aber er kann auch wieder zurückkommen in die reale Welt.
Ja.
Ja, so habe ich es verstanden.
Ja, das gibt's ja öfter, dass dann, keine Ahnung, sich einer irgendwelche Drogen einbaut und plötzlich sind alle um ihn rum gezeichnet.
Zum Beispiel.
Ja.
Also es wird eher in die Richtung gehen.
Okay, aber gut, wir fragen nochmal nach, nicht, dass wir da...
Genau, wir fragen nochmal nach.
Über was anderes sprechen, aber es ist eine schöne Kategorie.
Definitiv, cool. Ein sehr interessantes Thema. Danke an Shiros. Wir werden uns da ein paar Gedanken machen.
Auf jeden Fall.
Ja.
Sehr schön.
Dann sind wir durch für heute, oder?
Das klingt so geschafft. So, oh, finally.
Na, wir haben es geschafft.
Guess.
Nein.
Das war doch wieder sehr nett.
Was denn los? Ich kann hier noch 15 Stunden weiterlabern, aber mal wieder Ben Hur.
Nee. Bei wie viel sind wir denn jetzt aktuell?
Wir sind bei
alles noch überschaubar.
2 Stunden 16, das ist die Hälfte von letztem Mal. Ja.
Also, nicht mal. Siehst du? Außerdem, den haben wir noch gar nicht eingesetzt hier. I am the
danger. Oh ja. Stimmt, auf mein Geheiß hin.
Auf dein Geheiß hin.
Hast du den Oh Wow-Button gemacht?
Nee, den gibt's noch nicht.
Ja.
Noch sind wir mit Isa unterwegs.
Korrekt.
Na, wir haben ja genug Platz. Also ist auch Platz für Lee und für eine Isa.
Ja, dich kriegen wir auch noch gesampelt. Warte mal ab.
Ich sag einfach zu unwichtige Sachen, als dass man mich samplen könnte.
Wir könnten alle deine Versprecher samplen und dann aneinander ketten.
Der Pocket Snow Button?
Genau. Irgendwo nur noch so.
Ja. Ach, geil. Am besten legst du noch ein Beat runter und schon haben wir einen Hit.
Eben, siehst du?
Super Plan.
Noch irgendwie so eine andere Branche, die wir einnehmen können. Wir machen jetzt einfach Beats aus Versprechern.
So sieht's aus.
Wären wir nicht die Ersten wahrscheinlich.
So. Und jetzt besuchen wir einen unserer Bewegtbild-Banausen und gehen zu seinem Geburtstag.
Jetzt hast du ja unser Timing verraten.
Ist ja scheißegal. Weiß ja keiner, wann wir da sind. Das weiß nur einer, nämlich David selbst. Weil David macht nämlich eine Grillparty zu seinem Geburtstag. Und da gehen wir jetzt vorbei und bringen ihm ein paar Geburtstagsfilme vorbei.
Sehr schön. Jetzt weiß er auch schon, was er bekommt. Aber das
stimmt. Ja. Am Dienstag weiß er schon, was er bekommen hat vor 3 Tagen.
Sind wir nicht live. Okay.
Es tut mir leid, euch zu enttäuschen, Freunde da draußen. Wir sind nicht live.
Wir sind nicht live. Aber nahezu ungeschnitten.
Nahezu ungeschnitten und relativ frisch. Und? Jede Woche. Relativ
frisch und ungeschnitten. Das klingt jetzt gerade wie so ein Stück Brot oder frisch. So eine Salami. Ey.
Frisch und ungeschnitten könnte wirklich eine Salami sein.
Ja, sehr schön.
Oder einfach nur eine Bar Mitzvah.
Oder so, genau. Also.
Bis zu einem bestimmten Zeitpunkt.
Der Joshua und die Pastrami, der Bewegtbild-Banausen.
So sieht's aus.
Wir haben schon wieder ein AKA. So, wir sind durch.
Tududu. Sag ich mal.
Bis zum nächsten Mal.